Okay.
So, okay, ich sehe auch.
Max, wir müssen reden. Ach, schnell.
Schnell, 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 schnell. Prost. Oh, so. Bier ausdrücken. Oh. Urheberrecht ist super, jetzt du kurz. Urheberrecht ist doof.
Urheberrecht ist scheiße, weg damit.
Okay, gut. noch irgendwas über Privatsphäre und tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Gast.
Oh, genau. Nein, wir machen heute mal eine erfreulich kurze Sendung, haben wir uns gedacht. Zack, 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 hier kommt die Substanz gleich in Ketten.
Ach, mit Substanz?
Genau, Substanz. Also wir wollen jetzt mal das Rumgelaber einfach mal sein
lassen. Okay.
Wir haben doch keine Zeit, Max.
Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit.
Nein, ich gehe gleich zu einer ganz, ganz wunderbaren, zu einem ganz, ganz wunderbaren Konzert. Und zwar von einer Band, die in den 80er Jahren ihr Hoch hatte sozusagen, die dort relativ bekannt war und allerdings nur mit sehr wenigen Songs, aber mit diesen wenigen Songs durchaus die Musikgeschichte ganz radikal verändert hat. Der Name der Band ist Fraktus und die haben sind praktisch der Begründer oder sagen wir mal der Vorläufer des Techno und der ganzen New Wave und so Geschichten gewesen und ja, ganz großartig. Die haben sich jetzt reunited und heute Abend geben sie ein Konzert in Berlin und ich bin dabei.
Menschenskinder, vorhin habe ich jemanden auf app.net gesehen, der wollte da noch Tickets für haben.
Genau,
Nikolaus
Seemark.
Hat erstaunlicherweise keiner darüber bekommen.
Doch, hat er.
Hat er über
app.net? Also nicht, ich weiß nicht, ob er hat überall gefragt, er hat halt auf Facebook, er hat auf Twitter gefragt. Also er hat halt alle Kanäle in Bewegung gesetzt, um halt Fraktus sehen zu können.
Okay, Mensch, das Kinder. War das so? Ich habe
Fraktus großer Klassiker, könnt ihr gleich mal in eure YouTubes eingeben und euch die Musikvideos von damals anschauen. Ja, es wird auch demnächst einen Film geben über die Reunion und sei jedem zu empfehlen. Der wird wohl auch ganz großartig. Gut, also deswegen, ich bin dann um 22 Uhr bin ich verabredet, es ist jetzt 19.41 Uhr, wir wollten eigentlich längst angefangen haben, aber wie gesagt, wir hatten ja ein technisches Fuck-up, wie das sozusagen bei uns auch mal zum guten Ton gehört. Ich habe jetzt trotzdem ein paar Themen gesammelt. Max, du musst mal reingucken, guck doch mal rein.
Achso, du hast diese docs.google.com, wie war gleich dein Passwort? Dein Passwort war, fällt mir Schwanz ab 73. Nein, das war. Ach, und das ist jetzt, heißt jetzt nicht mehr Google Docs, sondern heißt jetzt Google Drive.
Das war mein YouPorn-Account, du Idiot.
Ach so.
Ja.
Also, Themen.
Genau. Das müssen wir nur noch in eine Reihenfolge bringen. Ich finde, wir haben eigentlich genug.
Ja, das ist, oh Gott, so viel Zeit haben wir doch gar nicht.
Wir haben
noch gar keine Zeit.
Max, jetzt beeil dich doch mal ein bisschen.
Jetzt fangen wir mal an. So, was ein Thema, was mir auf dem Herzen liegt,
ja.
Weil ich damit auch, weil wir da beide doch relativ stark dran beteiligt waren. Am Ende der letzten Sendung hat Jana das noch gesagt.
Genau.
Ne? Die hat gesagt, am Brandenburger Tor sind Flüchtlinge, geht da mal alle hin.
Genau, das Refugee Camp war da. Fing gerade an, irgendwie auf Twitter einigermaßen eine gewisse Existenz zu etablieren. Das lag, glaube ich, auch vor allem an Seeräuber-Jenny, deren Tweets haben wir dort auch live im Podcast zitiert, wenn ich mich erinnere.
Okay.
Seeräuber-Jenny aka Anna Helm, die wir auf jeden Fall auch mal einladen müssen, die ist Synchronsprecherin.
Synchronsprecherin? Ja, okay.
Jedenfalls, die hat sich dort relativ frühzeitig für das Camp engagiert. Das sind Flüchtlinge, also Asylbewerber, die noch keine feste Aufenthaltsgenehmigung haben, die sich aber zusammengefunden haben, um gegen ihre Bedingungen, mit denen sie hier in Deutschland konfrontiert werden, zu protestieren. Es gab da eine Aktion, sie sind von Würzburg sind sie nach Berlin gepilgert, eine größere Gruppe, ich glaube, die haben sich auch ein bisschen dabei abgewechselt, also es war jetzt nicht so, dass einer jetzt
irgendwie... haben sich auch mehrere Gruppen getroffen, sind auch irgendwie aus Hamburg welche gekommen,
genau.
Die allerdings dann mit dem Bus irgendwie und dann haben die sich alle irgendwo getroffen, dann sind sie nach Berlin marschiert und sind hier zum Oranienplatz gelaufen. War doch auf dem Oranienplatz, ne?
Genau. Und die haben jetzt irgendwie so ein bisschen ihr Camp aufgeschlagen auf dem Oranienplatz.
Und sind dann angefangen zu campieren und haben dann irgendwann relativ schnell mitbekommen, Moment mal, hier ein paar Asylbewerber auf dem Oranienplatz, das fällt nicht weiter groß auf und sind kurzerhand zum Pariser Platz gelaufen. Genau.
Also man weiß nicht, wie jetzt die internen Prozesse bei denen waren. Also manche sagen auch, dass die haben sich so ein bisschen gespalten oder es waren halt so ein paar Leute, die halt irgendwie auf eigene Faust eine eigene ja, machtvollere Demonstrationen machen wollten und das war dann eben ein
kleines... Ich dachte, das wäre abgesprochen gewesen mit dir.
Ja, da gibt's die und die Versionen. Ich bin mir jetzt auch nicht so ganz so firm, aber auf jeden Fall hat sich eben eine kleine Gruppe von diesen Leuten, ich weiß nicht, wie viele das auf dem Oranienplatz sind, das sind aber wesentlich mehr als die dort auf dem Pariser Platz sind. Mhm. Die haben sich halt ganz prominent vor das Brandenburger Tor am Pariser Platz hingesetzt und haben gesagt, so, wir hungerstreiken jetzt. Was natürlich mal auch ein ganz anderes Statement ist. Ne?
Achso, die am Oranienplatz war gar nicht geplant mit dem Hungerstreik.
Nee, das war ursprünglich nicht geplant. Okay.
Genau. Und wie sich das so gehört, ist das natürlich, oder wie es sich nicht gehört. Also das hat dann...
Wollen wir ganz kurz sagen, worum es eigentlich geht? Also, weil das ist halt immer, das kommt immer ein bisschen zu kurz. Immer wenn irgendwelche Refugee-Camp-Geschichten irgendwie auf Twitter herumlaufen, dann kommen natürlich auch so Fragen relativ
berechtigte. Was ist das eigentlich?
Was ist das eigentlich? Worum geht's da? Was sind genau die Forderungen? Und das ist natürlich auch darum, worum es gehen sollte. Und das können wir das mal gleich vorweg machen. Also sie protestieren natürlich gegen die Bedingungen, unter denen Asylbewerber hier in diesem Land behandelt werden. Und das sind halt bestimmte Einschränkungen, wie zum Beispiel die Residenzpflicht. Man darf in den meisten Bundesländern das Bundesland nicht verlassen. In Berlin,
Brandenburg. Teilweise, glaube ich, sogar unterhalb des Bundeslandes noch bei Einschränkungen. So quasi den größeren Bereich nicht verlassen.
Ja, also auf jeden Fall muss man sich in festgelegten Bahnen eben bewegen und deswegen haben sie natürlich auch diesen Marsch gemacht, um halt auch gerade gegen diese Residenzpflicht sozusagen als politisches Statement zu verstoßen. Sie haben natürlich ganz üble Unterbringungs Etablissements, also so Lager kann man eigentlich sagen, also kann man glaube ich nur aus politisch Korrektnisgründen nicht sagen Lager, sondern es ist ein Sammelunterkünfte heißt das glaube ich offiziell.
Also es ist, es gibt jetzt gerade in Bayern gibt es jetzt einen Fall, wo so ein Gebäude angesteckt worden ist, mal wieder. Also es ist irgendwie kocht das ja auch gerade so ein bisschen hoch oder vielleicht dem es auch noch stärker war, wo so ein Asylheim und die Polizei konnte keine Einbruchsspuren finden. Als sie das Ganze untersucht hat. Jetzt lag das wohl daran, weil man dieses Asylheim, weil das nicht mal abgeschlossen ist. Hm. Also kann quasi, also das ist keine Möglichkeit da, das nachts die Tür zuzumachen. Also scheint schon irgendwie also die Bedingungen da sind ziemlich schlecht. Man darf in der Zeit nicht arbeiten, in der man in der Asylantrag genau läuft.
Was das heißt, ist auch eine konkrete Forderung, dass sie halt sich ein Arbeitsrecht wünschen für die Zeit irgendwie, die sie hier verbringen.
Und solche Asylanträge halt sagen, dauern ja mittlerweile auch Jahre schlicht und ergreifend.
Das ist schon echt ganz schön krass, wie lange die dauern, ja. Und natürlich ganz klar, ganz vorne natürlich die Abschiebepolitik. Da werden dann teilweise Leute abgeschoben in Länder, in denen ihnen tatsächlich der sichere Tod droht. Ganz einfach, weil sie halt nicht konkret auf einer Liste stehen, die jetzt dem Auswärtigen Amt vorliegt, wo halt echte Gefährdungen sind. Aber tatsächlich, oder wo, sag ich mal, Ausnahmezustände, Kriegszustände und so weiter und so fort offiziell anerkannt sind. Aber trotzdem haben dann teilweise aus rein ethnischen Konflikten, also aus rein rassistischen Tathintergründen, Leute das Problem, dass sie nicht in ihre Heimatländer zurückkommen oder weil sie zum Beispiel auch einfach eine sexuelle Orientierung haben, die in denen man in manchen Ländern durchaus um sein Leben fürchten muss, ja. Also es gibt halt...
Darüber hinaus ist es, also es gibt ja sozusagen, du musst verfolgt sein nach einer anerkannten Liste in deinem Land. Es gibt keine, aus wirtschaftlichen Gründen darf man keinen Asyl beantragen. Genau. Das ist zum Beispiel auch sowas Wichtiges. Wirtschaftliche Gründe, stellen wir uns jetzt vor, okay, die haben nur einen 37 Zoll Fernseher, hätten gern 42 Zoll Fernseher, kommt darum hier nach Deutschland.
Das ist es nämlich.
Das ist,
die kommen hier, weil das iPhone 5 billiger
genau,
ist.
Genau, das, ne? Ja. Das ist so das, was gerne unterstellt wird. In der Praxis heißt das auch, wirtschaftliche Gründe sind übrigens auch, wenn man akut vom Hunger bedroht ist. Also wenn es in dem Land, aus dem man kommt, gerade Krieg herrscht und man deswegen zwar vielleicht nicht zu den Verfolgten gehört, aber trotzdem einfach einem die Felder abgebrannt sind und man verhungern würde, dann ist das ein rein wirtschaftlicher Grund und dann kann man eigentlich so, ja, geh doch nach Hause und leg dich doch vor den Fernseher, vor deinen 37 Zoll Fernseher. Also mit anderen Worten, sie haben Gründe,
ja,
dazu zu protestieren und dagegen vorzugehen und dass in einer Situation, Spiegel Online hat sich, was ich ja irgendwann, als das dann ja anfing, auch ein bisschen Presse zu kriegen bei Spiegel Online, war ein schöner Artikel von Frank Patalon. Patalon heißt der?
Patalon, ja, ich glaube. Ja.
So heißt der, genau. Der das nochmal aufzählt, die auch nochmal diese ganzen Mythen, also diese Ausländerschwemmen, die uns hier über uns...
Fakten gegen Stimmungsmache.
Fakten gegen Stimmungsmache. Hast du einen Link?
Sehr ja, habe ich.
Wo es so darum geht, zum Beispiel eben so dieses, ja, es werden ja immer mehr und das ist mittlerweile, glaube ich...
Die Quoten sinken.
Die Quoten sinken ganz massiv und zwar nicht ein bisschen, sondern also ich glaube
mittlerweile. Vor allem im Schnitt mit Europa haben wir mittlerweile, sind wir da halt eher unteres Mittelfeld als irgendwie vorne mit dabei.
Genau, wir sind, das heißt ja immer, wir sind die, die am meisten aufnehmen, was von den Zahlen fast stimmt. Von den absoluten Zahlen, von den pro Kopf sind wir irgendwie auf Platz 9 innerhalb der EU, noch hinter Griechenland und Konsorten. Also das ist wirklich, da können wir uns nichts. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das stand nicht in dem Artikel, das stand im anderen Artikel drin, sind die Zahl der Asylanträge ist heute nur noch halb so hoch, wie sie in ganz Europa nur noch halb so hoch, wie sie in Deutschland noch Mitte der 90er Jahre war.
Krass, ja.
Also es ist auf jeden Fall nichtsdestotrotz unabhängig davon, in dem Artikel sind dann auch so nochmal so die Rückgänge der Zahlen etc. pp. Das alles aufgelistet und das alles nochmal ein bisschen erklärt. Wie sind wir in diese ganze Nummer reingerutscht?
Wir können da durchaus beim letzten BMR anknüpfen. Diana hatte noch versucht, uns noch am Abend zum Flüchtlingscamp zu bewegen, aber ganz ehrlich, um ehrlich zu sein, also wir waren danach auch komplett tot. Das war irgendwie dann, wir waren so 0 Uhr, waren wir durch.
Genau.
Und wir waren durch. Ja, wir waren durch. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, 3,5 Stunden gepodcastet und dann waren wir auch schon wieder irgendwie, ich musste sofort ins Bett und dann ging das auch nicht mehr. Aber
und es war kalt Donnerstag draußen. Es war
Donnerstag.
Das war Donnerstag,
ja. Und am Freitag, war das nicht am Freitag, dass wir schon dann...
Nee, wir waren in der Nacht von Sonntag auf Sonntag. Du warst am Freitag schon mal da? Genau.
Ich war dann am Freitag da, weil ich mich tatsächlich mit der Anne, weil ich die kurz mal sehen wollte und wir uns verabredet hatten, bin ich dann halt einfach da hingefahren, kurz vorher gefragt, was brauchen die da? Und zu der Zeit war natürlich ganz wichtig heißes Wasser, weil die haben natürlich auf dem Pariser Platz überhaupt gar keine Infrastruktur. Da gibt's ja gar keine Anwohnergebäude, wo man mal eben irgendwie Wasser holen kann oder heißes Wasser oder Strom besorgen kann. Da gibt's ja natürlich nichts. Die sitzen dort auf einem nackten Stein eigentlich und haben gar nichts. Und deswegen haben wir da Thermoskannen mit heißem Wasser dann vorbeigebracht. Und das war dann mein erster Kontakt so.
Ja.
Und noch gar nicht lang, wir haben da irgendwie dann irgendwie keine anderthalb Stunden, zwei Stunden da verbracht und es war eigentlich auch relativ ruhig und sind dann wieder nach Hause gefahren, aber man hatte plötzlich sofort irgendwie so einen Bezug zu diesem Thema, dann auf einmal ein ganz anderes Herangehensweise. Und als ich dann am Samstag...
Genau, da hast du mich dann quasi mitgeschleift.
Genau, beziehungsweise das war dann einfach so, ich hatte dann irgendwie Lust, ein Bierchen trinken zu gehen, Max einfach mal so ohne, so off the record halt, wie man das, off the record WMR, wie wir das genau, manchmal machen.
Oder wie wir es nennen, die guten WMR.
Die guten WMR, ne, also dort, wo dann halt die relevanten Themen dann auch wirklich besprochen werden. Und dann dachte ich mir halt so, ach ja, da kann man sich doch einfach in Mitte treffen, weil es gab halt in der Nacht vorher, das war nämlich, der Witz war halt am Freitagnacht, also das war der Witz, ich war am Freitagabend dort,
ja,
und ich habe dann am nächsten Tag oder noch in der Nacht gelesen, dass das dann irgendwie Übergriffe von der Polizei gab, in der Nacht, von Freitag auf Samstag. Und deswegen war dann halt tatsächlich erstens überhaupt bei mir so dieser Bezug hergestellt und dann halt, oh scheiße, irgendwie in der Nacht kommen die Bullen und machen da Stress. Und dann kam mir halt eben der Gedanke, als ich dich gefragt habe, lass uns doch irgendwie in Mitte Bier trinken gehen und dann so ab 0, 1 irgendwie da mal rüberschlendern zum Camp und gucken, ob da alles okay ist, ja.
Genau.
Weil tatsächlich ist es so, dass halt zwar Unterstützer den ganzen Tag irgendwie über dort am Camp waren und sind, und aber in der Nacht eben nicht. Und deswegen ist halt auch, und weil natürlich auch dort entsprechend weniger Aufmerksamkeit ist, das sind keine Touris, die da rumlaufen, das nutzt die Polizei natürlich aus, um die Flüchtlinge zu schikanieren. Und das wurde definitiv in der Nacht auch von Freitag auf Samstag bereits deutlich. Und deswegen war meine Idee dann halt einfach, dann können wir mal vorbeischauen, nach dem Rechten schauen. Und ja, dann haben wir das auch so gemacht. Wir sind dann irgendwie ein Trinken gegangen und sind dann so um 1, glaube ich, oder so.
Ich glaube, wir waren schon ganz Mitternacht da, aber auf jeden Fall schon. Im Laufe des Abends?
Ja, im Laufe oder halb eins oder so sind wir dann halt einfach rübergeschlendert und haben uns nichts bei gedacht. Einfach nur mal so gucken, ob alles okay ist. Und tatsächlich hat es keine halbe Stunde gedauert, als da Stress war.
Und das ist, ich meine, man liest auch eine Menge auf Twitter und sowas, wie das abgeht und einiges davon. Und man liest ja auch öfters mal so, naja, die Polizei wird da ja schon nichts machen, ohne dass es da irgendwelche Gründe für gibt. Und nun bin ich da vielleicht nicht mehr ganz so naiv sozusagen, was Polizeigewalt angeht. Ich habe sowas durchaus. Also ich meine, in der Nacht vom Sonnabend auf Sonntag war dann auch nämlich die berühmte 23. Hundertschaft, Polizeihundertschaft.
Stimmt, genau. Das war dann Start. Auch so diese Warnung, oh, die 23. ist jetzt hier.
Das ist die, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, die damals auf der Freiheitsstadt Angst aufgefallen ist, weil sie einen angeblich gewalttätigen Menschen verhaftet, also geschlagen und verhaftet hat.
Die haben ihn zusammengeschlagen.
Die haben ihn einfach zusammengeschlagen, sind nachher Videoaufnahmen aufgetaucht, wo sich dann die Polizei dann damit verteidigt hat. Und leider ist es viel zu oft so, dass dann im nächsten, dass die Polizei, ja, der hat uns aber vorher provoziert. Das sieht man auf dem Video nicht, aber vorher hat er uns total provoziert. Dann sind noch weitere Videos aufgetaucht, nämlich von dem, was ist eigentlich davor passiert. Und dann sieht man wirklich sehr deutlich, dass da überhaupt nichts provoziert worden ist. So, dann kann man natürlich sagen, oh mein Gott, das sind alles bedauerliche Einzelfälle. Der hatte vielleicht einen schlechten Tag, der Polizist, und hat den darum verprügelt. Und jetzt weiß der Teufel was. Was man da in dieser Nacht halt gesehen hat, mit welcher Systematik das eigentlich gelaufen ist. Also es ist, ich würde es mal so sagen, ich würde jetzt da nicht, also wie dieser Apparat funktioniert. Also ich würde sagen, diese Polizei hatte von oben den Auftrag, räumt die da weg. Macht das die morgen
das
nicht
war
mehr
auch
da
immer die, das war dann auch immer so ein bisschen das Gerücht, das rumging. Also irgendjemand hatte dann immer auch gehört, wie dann der Einsatzleiter sich mit seinem Vorgesetzten unterhalten hat und so, und dann halt so zumindest andeutungsweise, ja, ja, wir kriegen die heute Nacht noch weg und so. Und ja.
Also es ist vielleicht mal kurz zu erzählen, was da überhaupt vorgefallen ist. Also der Einsatzleiter kommt irgendwann mal, also da stehen die ganze Zeit.
War durch Wachablösung auch.
Da stehen, ne? War da zu dem Zeitpunkt Wachablösung? Das kann sein.
Ich glaube ja.
Also da stehen die ganze Zeit, ist da halt so ein kleines Camp, sind ein paar, also die liegen, das ist so Pariser Platz, könnt ihr vielleicht den Vorplatz, direkt in der Mitte auf dem Vorplatz lagen. Die da lagen da so ein paar, also als ich da ankam, nur noch Regenschirme und offensichtlich dazwischen ein paar Leute, die man im Dunkeln im Wesentlichen nicht gesehen hat, und eine Handvoll Unterstützer, die dann da rumstanden. Und drumherum irgendwie zwei, drei Wannen, hier so diese üblichen.
Es waren schon so fünf oder so.
Ich glaube, das sind erst im Laufe der Zeit mehr geworden.
Stimmt, stimmt, es kamen mehr dazu, genau.
Und dann plötzlich, irgendwann wurden das mehr, und dann kommt plötzlich auch so ein kleiner, nicht so eine Wanne, sondern so ein PKW mit dem Einsatzleiter, der dann aussteigt, und der kam irgendwann mal auf uns zu. Beziehungsweise hat er zuerst mit seinen Leuten da gesprochen, was erstaunlicherweise, die Polizei scheint zu glauben, dass alle Demonstranten taub sind. Mhm. Weil man konnte sich, also wenn man, ich bin wirklich in einer gewissen Distanz an denen vorbeigelaufen, und ich hatte keine andere Wahl, als mitzuhören, ja, wir wollen hier probieren, dass es alles friedlich abläuft, aber wenn es zu Handgreiflichkeiten kommt, dann wisst ihr ja. So, also das war so, okay, gleich passiert was für mich. Und dann passierte auch was, nämlich dann kam dieser Einsatzleiter, kam auf uns zu und fing an zu reden, sehr, sehr freundlich, so, ja, erstmal, also er hat erstmal uns gratuliert oder den Respekt also nicht uns, sondern den Flüchtlingen den Respekt ausgesprochen für das, dass sie sich hier durchhalten, hat dann auch, dann musste noch irgendjemand natürlich übersetzen das Ganze, weil die konnten ja alle kein Deutsch. Also hat sich jemand da von den Unterstützern gefunden, der das Ganze übersetzt hat. Das hat den Einsatzleiter auch noch so ein bisschen amüsiert. Das war eigentlich so, alles dachte man so, ach, vielleicht wird's ja okay. Und da hat er irgendwann gesagt, so, okay, jetzt machen wir hier so 10 Minuten, habt ihr Zeit, euch zu überlegen, dann kommen wir durch und räumen hier das und das raus, was verboten ist. So, und jetzt sieht man schon an dem, was verboten ist, dass es eine relative Schikane ist. Also in der Nacht davor sind, glaube ich, schon alle Schlafsäcke rausgeräumt worden.
Genau, sie hatten bereits, das war genau die Nacht davor, hatten sie schon diese Schikanen angekündigt, oder beziehungsweise hatten sich diese Schikanen angekündigt. Sie haben alle Isomatten. Alle Decken, alle also Schlafsäcke. Also zum Wärmen
eigentlich nichts außer Kleidung?
Alle Schlafsäcke und sogar Pappen. Also sogar, wenn du eine Pappe da hattest.
Also wenn man nicht auf dem nackten Boden sitzen wollte.
Dann. Alles haben sie schon eingesammelt gehabt in der Nacht vorher. Und dann kam dieser Einsatzleiter und der wollte dann noch mehr. Der wollte dann tatsächlich alle rumliegenden Kleidungsstücke, also die nicht irgendwie angezogen sind.
Genau, weil da gab es natürlich schon ein paar Kleiderspenden zu diesem Zeitpunkt. Die lagen da in Säcken rum und man muss natürlich auch sagen, die Flüchtlinge haben sich auf die Säcke draufgelegt.
Genau.
Weil die waren zu dem Zeitpunkt seit 3 Tagen oder seit 2 Tagen im Hungerstreik, die waren nicht gerade fit. Die haben da im Wesentlichen gelegen.
Das war übrigens 0 Grad, das war unter 0 Grad.
Das war unter 0 Grad, das waren irgendwie minus 3 Grad, genau. Das war so die Frostnacht.
Und dann wollten sie noch die Regenschirme einkassieren. Also genau. Es waren dann halt auch noch Regenschirme dort, die waren auch übrigens mit Sprüchen besprüht. Und sie haben natürlich ein bisschen die Witterung abgehalten, weil es hat teilweise auch geregnet und Zelte waren natürlich sowieso nicht erlaubt, also das wäre ja gar nicht gegangen. Das heißt also, das war deren einzige Möglichkeit, überhaupt auch so ein bisschen sich von der Witterung zu schützen.
Das war übrigens, also das, um jetzt mal hier so die Formulierung, das ist dann kommt da die Polizei durch und sagt, ja, diese Regenschirme sind ja auch deswegen, müssen ja weg, weil man daraus, und dann deutet er auch darauf hin, dass die die waren unten zusammengebunden, weil das ja igluartige Gebäude seien, die daraus gebaut wurden. Genau. Also es liegen 3 Regenschirme in den die zusammengebunden sind und an einer Wasserflasche festhalten, damit sie nicht wegfliegen.
Ja.
Und das wird dann von der Polizei als igluartiges Gebäude bezeichnet. Dann haben die da eben gesagt, okay, wir geben euch 10 Minuten. Und dann fing da eine heftige Diskussion an mit unter den Leuten, was ist jetzt zu tun? Und ungefähr nach 2 bis 3 Minuten, während diese Diskussion lief, fing die Polizei an, hinten die Sachen zu durchwühlen.
Genau.
So.
Und sind dann einfach wirklich reingelaufen.
Sind reingelaufen.
Und haben rausgerissen und weggestoßen, wer da im Weg war. Also das war richtig ruppig.
Das war durchaus ruppig. Und dann, wenn man denen gesagt hat, was erstaunlich, also es war wirklich keiner, ist in irgendeiner Art, also von den Demonstranten ist keiner, was vermutlich das Ziel war, ist keiner irgendwie aggressiv geworden, sondern es ist wirklich, ich habe noch nie sowas Friedliches erlebt. Dass man so auf eine Demo geht und dass da irgendwo ein dämlicher schwarzer Block dabei ist, der jetzt dringend Steine werfen muss und so weiter und so fort, aber im Wesentlichen alles friedlich ist, 100-mal erlebt. Aber ich habe wirklich, da ist nicht einer in irgendeiner Form irgendwas passiert, was man irgendwie negativ sehen könnte.
Alle sehr, sehr ruhig versucht zu diskutieren mit der Polizei und wirklich mit Engels Geduld jede noch so kleine Zugeständnis da abzuringen. Und das war schon sehr beeindruckend.
Die Polizisten dann so, ja, müssen Sie sich an den Einsatzleiter wenden, wir haben hier den Befehl. So, dann hast du dich an den Einsatzleiter gewandt, dann hat der wieder mit einer sehr freundlichen Stimme gesagt, ich? 10 Minuten? Nein, habe ich nie gesagt. Ja, wir haben das aber auf Band. Aber jetzt kann ich nichts mehr machen.
Man muss dazu sagen, was halt Teil der Strategie auch vor allem der Unterstützer war halt das Draufhalten mit der Handycam.
Das muss man mal sagen.
Ich habe da an dem Abend auch gestreamt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon einige Videostreams mal gemacht, so, aber mitten um 2 Uhr nachts war das ungefähr, als das da losging. Um 2 Uhr nachts habe ich da irgendwie 70 Leute auf dem Stream gehabt, die sich das angeguckt haben live, ja, wie da irgendwie der Bulle da Stress gemacht
hat. Das war auch hervorragend. Also das war, ich habe auch, wenn ich dann, ab dem Moment war ich dann irgendwie involviert. Und wenn ich selbst, ich bin dann am nächsten Tag krank gewesen, weil ich mir in der Nacht die Erkältung geholt habe, weil es zu kalt war. Ich habe dann vom Bett aus habe ich weiterhin den Stream geguckt, immer weil ich so auf dem Laufenden bleiben wollte, weil das ja schon irgendwie, das ist wichtig. Wenn ihr auf irgendeiner Demonstration seid, haltet den Polizisten die Kameras ins Gesicht. Ich dachte eigentlich, das wäre für die mittlerweile ein gegessenes Thema. Es gibt wohl auch Bundesländer, in denen wird man dafür gerne mal verhaftet. Das ist legal ist das nicht, die Kamera ins Gesicht zu halten.
Dagegen, das weiß man nicht. Ich glaube, das ist relativ, das ist nicht so ganz
klar. Ist wohl von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. In Berlin, muss man sagen, hat ausgerechnet dagegen die Polizei irgendwie gar nichts gemacht. Mhm. Das war wirklich, das muss man konnte sie bei allen ihren Schandtaten filmen.
Und die andere Sache war die, dass Oliver Höfinghoff zum Beispiel die ganze Zeit da war und die ganze Zeit mit den Polizisten geredet hat. Oliver Höfinghoff ist,
da wollte ich gleich drauf kommen.
Abgeordneter im Abgeordnetenhaus von den Piraten, der mit seiner Freundin Mareike Peters da die ganze Zeit am Start war Und die haben dort auch, also die haben, die kommen so ein bisschen aus der linken Szene auch, die haben ziemlich viel Erfahrung mit Polizei, mit Demonstrationen und so. Und deswegen waren die auch dort sehr, sehr wertvolle Mitarbeiter. Und tatsächlich hat dieses dieser Status des Abgeordneten, den Oliver halt hat, hat dort auch eine ganze Menge mitgebracht. Also jemand hat den, hat das Gespräch belauscht, wie der Einsatzleiter dann mit seinem Chef geredet hat, dass er komplett überfordert ist, dass er hier von irgendwie von permanent von drei Kameras irgendwie gefilmt wird, und halt irgendwelche Abgeordneten ihn hier voll labern, und er da halt irgendwie nicht so agieren kann, wie ihm das gerne, wie er das gerne würde.
Genau, weil da sind dann, also die haben dann, was die Polizei dann gemacht hat, ist halt alle verbotenen Sachen wie Decken etc. pp. rauszunehmen und vor allen Dingen auch Regenschirme, da natürlich auch alle...
Decken gab es ja schon gar nicht mehr.
Decken gab es, also ich glaube ein, zwei Decken waren da vielleicht noch dabei. Eben die ganzen Regenschirme wurden alle eingesammelt und dann waren die Regenschirme jetzt weg und waren im Polizeigewahrsam sozusagen und dann war die Polizei auch erstmal wieder außen vor. Und also stand da rum, wir in der Mitte, irgendwie drumherum die Polizei. Das zog sich dann zwischendurch auch immer mal wieder zu. Dann kamen plötzlich mal wieder so welche raus, zogen sich so demonstrativ die Handschuhe an und sowas. Das war auch irgendwie war das eine sehr, sehr mulmige Situation. Und jetzt hier also das war, ich glaube, wenn hier Oliver an dem Abend nicht da gewesen, dann wäre an dem Abend diese...
Ich glaube, Alex kam auch noch, ne? Alexander Morlang,
ja. Der war auch noch dabei. Die haben mit der Polizei rumdiskutiert, ohne Ende. Und sie haben, und halt immer wichtig dabei, eine Kamera ins Gesicht halten, man kann das alles im Zweifelsfall. Das ist halt so, das ist natürlich, niemand von der Polizei will sich nachher sagen lassen, es ist zu sehen, wie er den Knüppel rausholt und irgendwie einen Unschuldigen verprügelt oder sowas. Weil so viel Gefühl scheint dann doch irgendwie schon da zu sein, dass so eine Bilder nicht gerade gut sind in der Presse. Aber irgendwie muss man halt doch irgendeinen Fall konstruieren, warum das jetzt alles gerade nicht sein darf und warum das jetzt alles rechtsstaatlich ist und alles super und alles richtig, aber trotzdem natürlich nachher das gewünschte Ergebnis da ist. So, das ist so der Eindruck, den ich die ganze Zeit über hatte. Auf jeden Fall waren dann diese blöden Regenschirme irgendwann mal weg. Und dann bot uns die Polizei großzügig an, wer jetzt seinen Regenschirm wiederhaben möchte, falls wir den versehentlich euch weggenommen haben sollten. Dann kommt doch zu unseren Wagen und dann holt ihr euch den Regenschirm ab, was natürlich dazu geführt hat, dass sofort alle gesagt haben, mein Regenschirm. Und sozusagen die ganzen Regenschirme wieder rauszuholen. Was nicht lange gut ging, weil dann fing die Polizei an, man braucht eine Beschreibung des Regenschirms, der einem gehört hat, sozusagen. Dann haben die Leute da irgendwelche Beschreibungen abgegeben, haben gesagt, ja, es war hier so ein schwarzer Regenschirm. Und dann haben sie entweder Glück gehabt und einen gekriegt oder halt keinen gekriegt. Es war aber natürlich das Ziel, alle Regenschirme wieder rauszukriegen. Und dann hat hier Oliver und Alex und noch jemand, ich weiß gar nicht mehr, wer es war.
Irgendjemand, der noch dabei war, die hatten dann diese Idee, Regenschirme einem Verein zu überantworten.
Also das müsst ihr euch so vorstellen, das ist so.
Das war ein schöner Hack
einfach. Es geht darum, so eine Pseudo- Also dass es pseudo-juristisch klingt. Du hast da einen Polizisten vor dir stehen, der von Recht nicht wirklich viel Ahnung hat, der wahrscheinlich so eine juristische Grundausbildung hat, so ins Gesicht hauen ist verboten, wenn jemand zuguckt oder sowas. Und
ins Gesicht hauen ist verboten, wenn jemand zuguckt.
Ja, ich glaube, das ist so.
Paragraph 1.
Wenn niemand zuguckt. Und Oliver und Alex und sie hatten eigentlich auch nicht wirklich Ahnung, aber es klang so, als ob es irgendwie rechtlich in Ordnung sein könnte.
Genau, wenn dann irgendwie ein Verein die Regenschirme besitzt und dann muss dann die Polizei dem Verein diese da und so weiter.
Genau, dann kann der Verein sein Eigentum zurückfordern und kann als Person sozusagen auftreten, als Verein. Also wurde jemand gesucht, der zufälligerweise auch einen e.V. hat, einen Verein hat. Der hat sich dann auch schnell gefunden. Der Name passte sogar irgendwie so fast gut und ganz gut. Dann sind alle mal rumgegangen, haben gefragt, hey, ist es okay, wenn wir eure Regenschirme mit einsammeln? Dann hat die Polizei gesagt, ach, jetzt können wir euch, das ist doch viel zu wertvoll, so ein Regenschirm. Das ist doch so ein, also es waren halt irgendwelche Schrottregenschirme, das können wir euch da, wenn nachher der eigentliche Besitzer kommt. Und dann kam irgendwie, ich glaube, dann kam Oliver auf die clevere Idee zu sagen, wie? Sie haben die Beschlagnahmung nicht quittiert?
Ja, genau, das müssen sie nämlich eigentlich machen, ja.
Das müssen sie normalerweise So, und dann kriegte man so mit, das war so der Moment, in dem dann der Polizist, der bisher bis dahin wirklich immer so
der Einsatzleiter,
der so ein freundliches, aber schon arschlochmäßiges Grinsen drauf hatte, so so irgendwie so die Gesichtszüge entglitten und er sich dachte, scheiße. und
der Witz war dann irgendwie, dann haben sie angefangen, eine der Argumentationen war übrigens auch, diese Regenschirme seien eben tatsächlich auch politisches Material, weil da waren ja genau.
Zur Meinungsäußerung?
Das waren sozusagen Utensilien zur Meinungsäußerung. Tatsächlich waren da auch Sprüche drauf, waren da auch Forderungen drauf abgebildet.
Und die darf man natürlich nicht einsammeln bei einer Demonstration. Und
dann haben sie die erstmal angefangen rauszugeben wieder, also die Regenschirme, die ganz eindeutig politische Botschaften transportiert haben. Und dann nach und nach, dann haben sie einfach dann irgendwann aufgegeben, haben einfach alle rausgegeben.
Die haben dann irgendwann mal, das war dann noch so eine Kiste und dann war noch, irgendwie war noch die Bedingung, dass diese Kiste jetzt unbedingt vom Pariser Platz entfernt werden muss, weil die darf hier halt nicht sein, weil Regenschirme auf dem Pariser Platz, wissen wir alle, Gefahr für Leib und Seele für jedermann. Es ist ja tatsächlich Argumentation der CDU, dass Regenschirme gegen Recht und Ordnung verstoßen, also gegen Sicherheit und Ordnung. Aber die Polizei, also dass diese Ansage kam dann irgendwie, aber sie haben nicht mal mehr geguckt, dass diese Forderung überhaupt noch umgesetzt wird, weil dann sind sie nämlich einfach abgedampft. Also dann blieben noch die ursprünglichen zwei Wannen wieder stehen und der Rest ist einfach abgezogen. Und das war für mich so der Moment, spätestens da, wo ich erstens, hier ist eine scheiß Ungerechtigkeit abgelaufen und ich war stinksauer und mir war scheiße kalt und ich hatte mir irgendwie eine Erkältung geholt und ich habe mir die 4 Stunden die Beine im Bauch gestanden und daher kam meine Wut, die anderen haben es genauso getan.
Wir waren dort 4 Stunden und wir waren echt fertig danach.
Wir waren echt fertig danach.
Leute, die machen dort Hungerstreik seit 3 Tagen. So.
Genau.
Das war so ein bisschen.
Und die Polizei hat nichts Besseres zu tun, als damit 40 Mann und Nachtzuschlag und allem Pipapo aufzuschlagen, um im Endeffekt
um 2 Uhr nachts diese Leute dann zu drangsalieren.
Um ein paar Regenschirme für ein paar Stunden zu beschlagnahmen.
Ja. Und vor allem alles aufzuschrecken und alles und so weiter.
Das war das eine. Also wir waren alle, glaube ich, stinksauer, aber wir hatten auch ein Erfolgserlebnis. Also man kann die besiegen. Man kann sie austricksen. Und von da ab war ich involviert. Also von da ab war es so, dass wenn ich morgens aufgestanden bin, dass ich als erstes nachgeguckt habe, was ist da abgegangen, was ist jetzt für eine Sauerei. Und
da ging es ja dann erst los. Also das Problem, also dann am Sonntag Nacht, da konnte ich halt leider überhaupt nicht hin, weil ich am Montagmorgen einen Termin hatte. Und da war dann halt auch genau das Gleiche wieder. Also wieder ein neuer Einsatzleiter, wieder eine neue Hundertschaft, die da war und die dann halt wieder neue Regeln gemacht hat und die dann wiederum alles neu interpretiert hat. Das war dann richtig krass. Da hieß es dann so nicht nur irgendwie, dass alle Utensilien sozusagen weggeräumt werden sollen, sondern auch alle Taschen und alles, was so auf dem Boden lag. Ja,
also man muss alles in der Hand halten.
Genau. Das dürfe nicht auf dem Boden liegen. Und dann musst du dir vorstellen, wie da diese gesamten Refugees, also die dann schon 4 Tage Hungerstreik machten, nachts um 2, bei Regen, bei Minusgraden, oder ich weiß nicht, ob es dann noch Minus oder ob es, naja, auf jeden Fall scheiße kalt war. Und dann Taschen, die teilweise irgendwie mehrere Kilo wogen, mehrere Stunden lang irgendwie in der Hand halten mussten. Ja, also das sind wirklich Schikanen, das kann man sich nicht ausdenken und was die dort durchmachen mussten. Und zwar, und das ärgert mich halt wirklich, die Polizei weiß ganz genau, dass so etwas tagsüber nicht geht und dass sie halt echt immer nachts kommen. Also so richtig wie die Kriminellen, wie die Asozialen. Also ich war wirklich schockiert. Ich habe das dann leider nur irgendwie im Nachhinein mitgekriegt und so. Und dann hieß es irgendwie um 9 Uhr, genau. Und die haben die auch wirklich von der Nacht bis in den Montagmorgen bis um 11 haben sie die drangsaliert. Und das war der Witz. Also das war dann tatsächlich, dass Leute, dass halt um 9 oder ich glaube um 8 oder 9 kam halt wieder eine Wachablösung, die halt dann die bis morgens, bis in den Vormittag hinein haben die drangsaliert. Das war richtig, richtig heftig. Also da hat sich die Polizei echt richtig, richtig verdient gemacht, also an Menschlichkeit. Das
dann,
war
dann wurden natürlich mal wieder sämtliche Regeln, also das war so das Nächste. Also so wie geht die Polizei bei sowas überhaupt vor? Die Regeln ändern sich ständig. Das ist, genau. Das ist so.
Es gab eine Anweisung, also wo dann halt die Auflagen für diese Demonstration aufgelistet waren und jeder Einsatzleiter hat dann wieder eine neue Interpretation dieser Auflagen irgendwie ins Spiel gebracht und jeder hat nochmal eine Verschärfung reingebracht oder halt irgendwie eine Andersgeschichte. Also beispielsweise.
Also in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag waren Wärmedecken. Oder Rettungsdecken, also das sind diese das sind diese dünnen Folien, wenn ihr manchmal irgendwie seht, so irgendwelche Rettungsopfer, die dann so in so eine Folie eingewickelt sind, so eine gold-silberne, das ist eine Rettungsdecke. Die waren explizit erlaubt in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag. Das wurde so gesagt, nein, Rettungsdecken sind tabu, was natürlich dazu geführt hat, dass dann Twitter sei Dank innerhalb kürzester Zeit zumindest am nächsten Tag massiv Rettungsdecken da waren und eigentlich genügend Rettungsdecken für alle da waren. Montagmorgen waren plötzlich Rettungsdecken verboten. Ging einfach nicht mehr. Das war, und wenn man sich das, wenn man dann dem Polizisten der Einsatzleitung gesagt hat, ich bin Montag, morgen bin ich da auch hingefahren, da war ich dann wieder so ein bisschen fitter, bin nicht mal auf dem Platz drauf, sondern habe direkt angefangen, die Einsatzleiterin zu beschimpfen. Was jetzt vielleicht nicht die allerbeste Idee ist, aber es ist das Einzige, was mir einfiel, so, die dann natürlich, ja, wenn der Kollege am Sonnabend das so großzügig gesehen hat, also ich habe hier auf jeden Fall die Auflage, keine Rettungsdecken zu tolerieren. Also es ist dann so,
das wird, ich meine, dann. Das ist Erste-Hilfe-Material, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ja. Erste-Hilfe-Material wird dort einkassiert. Also, das ist halt, ich meine, man kennt das ja vielleicht irgendwie aus den Genfer Konventionen, wenn da irgendwie die Sanitäter irgendwie aufs Feld rennen, dass das allgemeiner militärischer Standard ist, da nicht drauf zu schießen. Ja, das ist Kriegsrecht. Aber auf den Demonstrationen wird Erste-Hilfe-Material konfisziert. Das muss man sich mal reinziehen.
Das ist wohl ja noch besser. So, das war dann der Moment, wo es irgendwie anfing, wo es so ein bisschen, also am Montag waren dann so, irgendwie waren Medien auch schon involviert. Es waren jetzt, also es waren nie viele Kamerateams, die da rumstanden, aber es fand so ein bisschen Berichterstattung statt, so die Taz und so, die üblichen Verdächtigen hatten mal darüber berichtet, wie schlecht es denen da ergeht. Irgendwie hatten hier vier Piratinnen ja angekündigt, oder also wer waren das jetzt hier genau?
Es war Schwarz-Blond, also Laura und Anne, also Zero-Bad Genie und Laprinton, Julia Schramm,
genau.
Unsere, die hier auch schon mal war. Und dann noch Anke Domscheit-Berg.
Genau, Anke Domscheit-Berg, genau. Hatten angekündigt, auf dem Pariser Platz blank zu ziehen.
Das war die Idee von Laura. Man muss das so ein bisschen die Genese davon erklären. Ja. Also, Laura hatte getwittert, dass sie mit einem Journalisten gesprochen hat und ihn versucht hat, also es gab halt ziemlich viel Mobilisierung, auch gerade aus dem Piratenpartei heraus, Versuche der Mobilisierung der Presse zu diesem Camp. Ja, also die sollen da halt irgendwie berichten. Jedenfalls war dann die Frage des Journalisten, mit dem sie sich unterhalten hat, war dann, ja, ob denn der Johannes Ponada dort am Start sei, weil es gab ja gerade zu der Zeit auch irgendwie Stress um Johannes Ponada, den politischen Geschäftsführer der Piraten, und der hatte sich tatsächlich dort auch schon ein paar Mal blicken lassen und hatte da mitdemonstriert. Und für die Presse war das dann irgendwie, für die war das so, hätte das so ein Aufhänger sein können irgendwie. Deswegen interessierte sich dafür, ob Johannes Ponada da war. Aber natürlich ist das extrem zynisch zu sagen, so, ja, also so ein paar Flüchtlinge, die jetzt hungern, das interessiert uns jetzt mal nicht. Aber irgendwie hier, dieser Geschäftsführer, dieser Skandalnudel da, den interessieren wir uns ein bisschen. Und dann hat irgendwie aus so einer zynischen Reaktion heraus hat Schwarz-Blond dann vorgeschlagen, sie könne ja irgendwie ihre Titten zeigen. Und der Reporter so, Deal.
Du bist auf Seite 1 der Bild damit.
Genau.
Das
versprechen
wohl, laut genau, ihrer Aussage.
Und jedenfalls gab es dann halt, hat sie dann halt irgendwie so gesagt, so, ja, soll ich das machen? Und dann haben wir eigentlich auch alle irgendwie so ein bisschen abgeraten. Und ich habe dann auch gedacht, so, oh scheiße, will die das jetzt wirklich machen? Weil sie dann halt tatsächlich dann irgendwie öffentlich getwittert hat, ja, das machen wir. Und dann hat sie sich irgendwie noch mit halt den anderen Mädels, den genannten, irgendwie verabredet. Und dann hieß es so, ja, wir werden jetzt alle blank ziehen am, wann war das eigentlich? Am Montag?
Am Montag.
Am Montag. Am Montag nachmittags werden wir irgendwie blank ziehen für das Refugee Camp. Und da gab es natürlich extrem viel Kritik und extrem viel Shitstorm. Und ich habe auch erst gedacht so, oh scheiße, wollen die das jetzt hier wirklich machen? Das ist ja echt peinlich und so weiter und so fort. Aber ich habe echt überlegt, ob ich halt denen mal eine DM schreibe. Ich kenne halt alle Beteiligten so und dachte mir halt so, nee, das wird ganz nach hinten losgehen, wenn die das wirklich so machen. Das ist eine Presse, die man nicht haben möchte.
Ja.
Aber ich habe dann halt auch gedacht so, nee, die werden das nicht machen. Die wollen die Presse. Ich habe dann wirklich gedacht, die wollen wahrscheinlich die Presse trollen. Ich habe nicht getraut nachzufragen, aber ich habe mir das schon gedacht so. Und deswegen habe ich dann halt auch wirklich niemanden
gefragt. Ich nicht und stand da ganz erwartungsvoll. Nee,
ich hatte dann aber tatsächlich irgendwie, ich saß dann, das war irgendwie, weiß nicht, 13 Uhr oder so? 13 Uhr war das, glaube ich, ne?
Keine Ahnung.
Ich saß zu dem Zeitpunkt vor dem Rechner, vor dem Livestream und dachte mir, bitte tut es nicht, bitte tut es nicht, bitte tut es nicht. Und dann haben sie es nicht getan. Oh, ich war so erleichtert. Steine vom Herzen gefallen.
Weiß nicht, also ich weiß bei der, also sie haben dann quasi die Presse so ein bisschen beschimpft und haben stattdessen nur T-Shirts angehabt, auf denen so drauf stand, achtet doch mehr auf die Rechte und von, ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was drauf stand.
Das hieß, Sex sells, but human rights are not for sale. So, das war so der Tenor.
Okay.
Das waren so die Transparente. Und auch so ein bisschen, ich glaube, Anne hat da noch ein Schild hoch, shame on you. Also halt irgendwie so ein bisschen, also es ging natürlich darum, die Presse zu demaskieren in ihrem, also beziehungsweise die Relevanzkriterien der Presse da einfach zu demaskieren und irgendwie in Relation zu stellen. Und das hat halt wirklich super geklappt, muss man sagen.
Ob das jetzt für die Sache, für dieses Camp was gebracht hat, sei jetzt mal dahingestellt, bin ich mir nicht so sicher.
Doch, also zumindest noch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Auf jeden Fall waren schon mal viele Reporter in der Nähe der Flüchtlinge gewesen, ohne dass da irgendwas mit am Start gewesen wäre. So, ja, und von da ab wurde es langsam so zum bisschen, also es sprach sich so rum. Es waren, ich glaube.
Da ging das auch richtig los mit den Medienberichterstattungen. Also so
am Montag. Montagabend waren, glaube ich, 200 Leute da.
Mhm, genau.
Also da war Diana ist Montag, Diana war Sonntag dann da, als ich krank war, und Montag war ich dann auch noch ein bisschen zu krank. Und da war sie auch noch da und da war dann so, dann fing es so an, dass niemand darf mehr sitzen. Und dann waren plötzlich 200 Leute auf dem Platz. Und was passiert eigentlich, wenn wir uns jetzt einfach mal hinsetzen? Und weil das ist ja das Krasse, das sieht man ja auch in Weißrussland jetzt hier mit dieses Berühmte, wo auf der Straße Klatschen nicht mehr erlaubt ist.
Mhm.
Also das
nicht mitgekriegt.
Na, die haben ja, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, dieser weißrussische Diktator, gegen den sind irgendwann Demos veranstaltet worden.
Da haben die mal geklatscht, oder was?
Nee, die haben Demos veranstaltet, dann sind die Demonstrationen, ist die Polizei massiv dazwischen gegangen, dann wurden Demos veranstaltet, dann sind Demos verboten worden natürlich, so gegen. So, dann haben sie angefangen auf der Straße, sind sie einfach durch die Straßen gezogen und haben geklatscht. So nach dem Motto, und jedem war absolut klar, worum es geht.
Mhm.
Und dann ist Klatschen verboten worden. Und dann kurze Zeit später ging die Nachricht um die Welt, Einarmiger in Weißrussland wegen Klatschen verhaftet worden. was stimmt? Also ist ein Einarmiger wegen Klatschen verhaftet worden und die Strafen dafür sind nicht läppisch. Aber das ist halt, wenn man, das ist ja immer so bei so Regeln, wenn man anfängt, die Regeln zu sehr zu strapazieren, dann ist man irgendwann an dem Punkt, dass man Leute verhaftet, weil sie sich auf den Boden setzen.
Mhm.
Weil wenn man das verbietet, dass man sich bei einer Demonstration auf den Boden setzt, muss man das, wenn man das als Polizei in der Nacht irgendwann um 3 konsequent durchsetzt, muss man es ansonsten am nächsten Tag durchsetzen. Und was sie in dem Fall dann nicht getan haben. Wo sie es allerdings getan haben, dass in dem Moment dann irgendwann mal die Diskussion aufkam, Moment mal, da könnte man ja mal ein paar Rollstühle hinbringen.
Mhm.
Weil gegen Rollstühle wird die Polizei sicherlich nichts machen. Also sie wird jetzt sicherlich nicht irgendwelche Leute aus Rollstühlen rausholen. Dann, das war, ich weiß nicht, Dienstag, Mittwoch? Auf jeden Fall später.
Ja, das war irgendwie sowas, ja.
Da kam ich irgendwie relativ spät dazu. Da wurden gerade die ganzen Rollstühle in ein Auto geräumt. weil die da nicht sein durften. Und dann irgendwie meinten dann so ein paar Leute inklusive mir so, so, es kann doch nicht sein hier, dass hier diese Rollstühle weggefahren werden. Auf jeden Fall war schon so, lasst uns doch mal hier ganz entspannt machen und so, was ist denn jetzt eigentlich, wenn man diese Rollstühle jetzt mal hier auf die Straße stellt und da so ein paar Abgeordnete eben aus dem Berliner Abgeordnetenhaus reinsetzt? Was sie dann gemacht haben, dann haben sich da alle reingesetzt und die sind dann, haben sich damit fotografieren lassen und Videos sind gemacht worden und dann hat die Polizei da in dem Moment nicht eingegriffen, weil das ja noch nicht auf dem Rundell war, also das war irgendwie 10 Meter weiter nach rechts, sondern wurden die Leute dann rübergezogen und auf das Rundell und plötzlich fing die Polizei an, furchtbar aktiv zu werden und dann schnappte sie sich tatsächlich einen Rollstuhl nach dem anderen mit Personen da drinnen, schob die zur Seite, natürlich alles wiederum nicht gerade auf die freundliche Art. Also Zivildienstausbildung hat von denen wahrscheinlich keiner gemacht. Zogen die ran, nahmen die Leute, setzten sie auf irgendwelche Bänke ab, weil so nach dem Motto könnte ja sein, dass sie tatsächlich nicht laufen können. Und nahm danach die Rollstühle und packte sie ein, konfiszierte sie. Also sie wurden dann in den Wagen gehoben. Einer ist dabei noch kaputt gegangen. Hat die Polizei direkt noch kaputt gemacht. Und das war so irgendwie so der Moment für mich so, okay, jetzt habt ihr verloren. Das ist so eine Moral. Also wenn man anfängt, Leuten und dass diese Abgeordneten jetzt keine Rollstühle brauchten, das ist gar keine Frage, klar, aber die Leute, die zu diesem Zeitpunkt seit 6 oder 7 Tagen da auf dem Pariser Platz rumstanden und wirklich einfach nur in der Mitte von diesem Stadtplatz stehen, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nichts gegessen haben, nicht liegen dürfen, keine vernünftige Kleidung hatten, keinen Schlafsack hatten, nichts hatten, dass diese Leute einen Rollstuhl brauchen oder zumindest sehr gut gebrauchen können. Das wird nur niemand bestreiten. Und wer das macht, wer den wegnimmt, der hat einfach moralisch verloren, finde ich.
Ja, und dann gab es irgendwie sogar noch irgendwie ein Pressestatement von dem Henkel, dem...
War leider nicht von... Henkel hat sich, glaube ich, so richtig nicht dazu geäußert, aber
irgendjemand von der CDU meinte dann irgendwie so, Flüchtlinge verhöhnen Behinderte, indem sie Rollstühle auf Rollstühlen sitzen. Also es war wirklich so zynisch.
Ja, wo sich dann der Sprecher des Behindertenverbandes zugeäußert hat und gesagt hat, Rollstühle sind Geräte, die sind für Menschen da, die Hilfe brauchen. Die Leute, die auf dem Platz sind, sind Hilfe. Aus unserer Perspektive haben die alles Recht, einen Rollstuhl zu fahren.
Das ist, es wurde wirklich, ab da wurde es dann auch irgendwie so ein bisschen PR-Krieg,
klar,
den die Polizei und vor allem auch die CDU zu dem Zeit schon längst verloren hatte. Ja. Das muss man dazu sagen. Und ab da ging es dann auch ein bisschen bergauf. Also ich war dann noch ein paar Mal nachts auch da. Also ich habe mich dann immer so ein bisschen konzentriert auf die Nachtstunden, weil das dann ja auch irgendwie immer am nötigsten war, dass da Leute am Start sind. Und die letzten Nächte, wo ich dann da war, war es dann tatsächlich immer relativ ruhig. Also da ging dann auch nicht mehr viel. Es war eine Nacht, ich weiß nicht mehr, welche Nacht das war. Das war die letzte, die noch Stress war. Das war am Freitag. Diesen Samstag war das, glaube ich. Genau. Diesen Samstag war das. Und zwar hätte ich da nicht mehr vor, dann irgendwie noch zum Camp zu gehen. Weil ich dachte, die kommen jetzt eigentlich ganz gut zu alleine zurecht. Und ich war auch echt ziemlich fertig. Und ich wollte dann halt einfach mit Sigi zusammen einfach mal einen ruhigen machen. Wir hatten dann irgendwie, ich bin hier gerade im falschen Monat. Oder? Das war gar nicht am Samstag. Quatsch, das war nicht am Samstag. Ja, ich habe hier gerade. Scheiße, wo war denn das? Ja, jedenfalls, ich wollte eigentlich einen ruhigen machen und Dann haben wir, wollten wir, haben wir eigentlich schon um 12:30 oder so, war das irgendwie, waren wir schon im Bett und haben irgendwie The Walking Dead geguckt. Und dann kam dann plötzlich der Anruf von Mareike irgendwie, jetzt stürmen sie hier mit Schlagstöcken und Helmen und so, also behelmte Polizisten rein. Und dann ging halt tatsächlich nochmal dieser Aufruf los. Und
also es gab eine Telefonkette,
genau, die so, und die mich auch erreicht hat und dann, oh, also wirklich so richtig fertig schon so und oh, ich kann Bock und so, aber dann halt echt
da nochmal hingeschleift.
Genau, du warst auch noch da, irgendwie, du warst eigentlich krank noch zu dem Zeitpunkt.
Ja, wir waren, ich bin irgendwie hin, weil Diana den ganzen Abend da war und irgendwann bin ich dann halt auch hin und dann waren wir gerade wieder zu Hause und guckten nur nochmal so kurz in Twitter nach, was ist denn jetzt eigentlich und dann okay, jetzt geht's los.
Ja, also wirklich mit Schlagstöcken, mit Helmen und so sind die da, mit einer extra Hundertschaft sind die da rein. Und aber der Witz war, ohne Scheiß, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was den Unterschied markiert, von diesem Hilferuf, bis die ersten Leute da waren, und zwar richtig viele Leute da waren, hat es keine 20 Minuten gedauert. Das war wirklich so in... auf den Fingerschnippen waren plötzlich 100 Leute mehr da.
Ja.
Und das hat, glaube ich, die Polizei richtig, richtig, richtig abgeschreckt. So. Also, dass sie halt gemerkt haben, wie unglaublich schnell die Leute mobilisierbar waren. Und das liegt natürlich durchaus an den neuen sozialen Medien. Und dass das durch Twitter verbreitet wurde. Das
ist eigentlich sehr lustig, weil wir haben jetzt letzte Mal noch darüber geredet, also was ist eigentlich so aus der Netzszene geworden und sowas. In dem Fall muss ich sagen, hat sie sich hier so ein bisschen in, ja nicht nur in Berlin, also ich meine, es hat ja, wir wissen jetzt nicht, in Frankfurt, gab es, in Hamburg gibt es meines Wissens nach mittlerweile welche. Das ist ja wie ein Strohfeuer, geht das ja gerade rum.
Ein bisschen wie Occupy.
So ein bisschen so wie diese Occupy-Bewegung und
nur halt mit sinnvolleren Zielen.
Mit Zielen. Oder
überhaupt Zielen.
Mit Zielen. Ja. Das hat mich, also so dieses, ohne Twitter wäre das in der ersten Nacht aufgelöst gewesen. Ich finde, also hier so Leuten wie De Beer und hier Oliver und die in Berlin. Vor
allem Oliver und Mareike, das ist unfassbar, was die gemacht haben.
Also
die haben dort teilweise über 30 Stunden am Stück immer wieder dort gestanden. Dann sind die mal für 5 Stunden schlafen gegangen und sind dann sofort wiedergekommen.
Das
also beispielsweise echt. Dort diese Nacht, als diese Polizei da mit den Schlagstöcken reingegrätscht ist.
Also gerade Mareike sah auch echt fertig
aus. Ja, die war auch einfach komplett fertig. Die waren ja schon, vor der Haustür, ne? Als der Hilferuf kam. Und dann sind die nochmal zurück und haben dann nochmal bis Ewigkeiten da gestanden. Also das ist echt krass. Also die haben dort Unmenschliches geleistet und ich habe dann Mareike nur noch irgendwann, wenn ich sie gesehen habe, nur noch damit gelöchert, dass sie endlich mal ins Bett gehen muss. Weil wirklich, wenn wir uns unterhalten haben und wir hatten eine kurze Pause, dann ist sie so in sich zusammengesackt und so. Also das war nicht mehr schön mit anzusehen. Also die haben sich wirklich tot gemacht. Also gerade Oliver und Mareike haben sich dort tot gemacht. Auch Anna hat sich da ziemlich tot gemacht. Wobei Anna dann halt auch ziemlich viel noch arbeiten musste nebenbei. Und das war wirklich... Da haben sich einige Leute auch richtig, richtig krass reingehängt. Also wir haben, also ich habe halt immer versucht, ein bisschen was zu helfen, immer ein bisschen abends und nachts halt irgendwie so ein bisschen mit aufzupassen, aber da waren echt Leute wirklich Tag und Nacht vor Ort und haben dort organisiert und so. Und Mareike gehört definitiv zu denen. Und
das hat wirklich auch scheiße viel gebracht. Also das ist nicht so, dass da irgendwelche Leute, ja, wir machen jetzt hier mal und dann bringt das nachher nichts, sondern es war, dass das Ganze, dass da Abgeordneten aus dem Abgeordnetenhaus da waren, das hat unglaublich viel gebracht. Bis zu einem gewissen Punkt waren es quasi nur Piraten und es ist ja auch gern mal in den ganzen Diskussionen den Piraten unterstellt worden, so, ihr macht das nur zu eurem politischen, also sorry, habe ich da vor Ort nicht gesehen. Die waren da, die haben sich die Beine in den Bauch gestanden, die haben sich die Nächte um die Ohren geschlagen, also gerade hier Oliver. Die waren, also es waren und eigentlich.
Sie haben es auch nicht raushängen lassen. Also es gab noch keine Piratenfahne,
es gab
kein Piratenlogo und.
Du hast es nicht mal erfahren, dass wer sie sind, wenn sie sich nicht gerade wirklich der Polizei halt gegenüber als Abgeordnete so, Moment mal, ich will mal mit ihnen reden, weil als Abgeordneter hast du nämlich bestimmte Rechte. nicht wahnsinnig viele Rechte, im Wesentlichen die gleichen Rechte wie ein Journalist hat, nämlich Fragen stellen zu dürfen, was denn da eigentlich abläuft. Und das hat schon gereicht. Das haben sie gebraucht.
Das ist halt ein psychologischen Moment.
Natürlich.
Das hat einen psychologischen Moment und den kann man echt ausnutzen.
Und dann irgendwann kamen dann auch Abgeordnete von den Linken und von den Grünen und auch Bundestagsabgeordnete. Und irgendwann fing es dann an, dass dann, als Christian Ströbele kam, war dann irgendwie klar, okay, jetzt wird's Folklore hier. Das ist jetzt.
Ja, also. Aber das war ja nicht der Einzige.
Es waren
ja echt dann ziemlich viele auch Staatsminister da und es waren dann auch echt ziemlich viele. Genau, und dann gab es halt, also der Höhepunkt, eigentlich der politische Höhepunkt, der war dann ja erreicht vor ein paar Tagen, als die Maria Böhmer, das ist die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, dann tatsächlich Gespräche aufgenommen hat mit den Flüchtlingen,
ja,
über konkrete Maßnahmen. Und das ist also das war dann auch tatsächlich, das markierte das Ende des Hungerstreiks dann tatsächlich.
Ja.
Sie haben sich da irgendwie in die Akademie der Künste zurückgezogen und haben dort diskutiert.
Also da muss ich sagen, das war für mich der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt hat es ein Niveau erreicht, mit dem konnte vorher niemand hoffen. Also
das war auf jeden Fall eine ganze Menge.
Also alles andere wäre illusorisch gewesen. Ich glaube nicht, dass es im Endeffekt viel bringen wird, muss ich auch gleich vorne weggeben. Ich glaube nicht, dass sich wirklich was ändern wird. Aber
es hat auf jeden Fall.
Der Wille war da. Also,
ziemlich Awareness war da irgendwie.
Und die Aufmerksamkeit war dann
da. Die Aufmerksamkeit war da. Und es gab tatsächlich auch ein paar Zugeständnisse. Sie hat unter anderem gesagt, dass sie gegen diese Residenzpflicht mit den einzelnen Bundesländern, das muss man halt mit den Bundesländern leider besprechen, weil die setzen die durch oder nicht.
Okay.
Das sind Auflagen der Länder und dass sie halt sich für die Aufhebung der Residenzpflicht einsetzen wird bei den Ländern, dass Zugeständnisse nicht mehr im Wort. Es war natürlich viel, man wird sich jetzt drum kümmern und so weiter und so fort. Abschiebebedingungen oder Vorbedingungen und sowas wollte sie nicht diskutieren, aber es gab halt ein paar Punkte, wo sie gesagt hat, ja, da müssen wir was verbessern, auch gerade bei der Unterbringung und so weiter. Da müssen wir gucken irgendwie und da gab es, es hatte schon ein paar konkrete Ergebnisse hat das schon gebracht.
Naja, konkret ist bisher noch nichts.
Ein paar Zugeständnisse.
Ein Haufen Versprechen
hat das gebracht.
Kleinen Haufen Versprechen.
Es soll dazu dann irgendwie bis zum 15., glaube ich, eine tatsächliche Anhörung oder so etwas geben oder irgendwie eine konkrete Maßnahme, ich weiß nicht mehr so genau, von der Politik aus. Und bis dahin wollen die Refugees jetzt noch tatsächlich vor Ort bleiben und weiter demonstrieren. Ja, da müssen wir mal gucken. Also ich glaube, mittlerweile sind die gesamten Auflagen auch sehr viel besser. Es gibt jetzt einen großen Wärmebus, der dort steht, also wo sich halt tatsächlich die Flüchtlinge
genau, das sind dann so diese Diskussionen, die mit der Politik dann irgendwann angefangen haben und anfingen was zu bringen und dann doch nichts brachten und so. Das war auch sehr, sehr zermürbend.
Also zumindest für die Lage vor Ort am Refugee Camp am Pariser Platz hat sich einiges verändert seit dieser
Das war aber auch nicht so leicht, wer dann ja schnell ins Kreuzfeuer kam, war dann der Bürgermeister von Berlin-Mitte. Hat jemand im Chat rasch seinen Namen? Der ist von der SPD, ist Mitglied bei Amnesty International.
Und der bisher sozusagen diese ganze Auflagenkacke dort irgendwie mit...
das ist seine Idee. Das ist ja, genau. das sind seine Auflagen. Also der die Amnesty, Auflagen, diese... Sagen, ne? Amnesty? Ja, Amnesty International und SPD-Mitglied Hahnke, genau, vielen Dank. Vielen Dank, XBG. Und der mit einem Fingerschnippen eine Sondergenehmigung hätte herbeizaubern können, mit der das alles absolut legal gewesen wäre. Dieser Mensch ist Mitglied in der sozialdemokratisch, also Demokratisationsrecht, Demokratischen Partei Deutschlands und Amnesty International Mitglied. Der ist dann irgendwann mal ins Kreuzfeuer gekommen, ist dann da auch vor Ort gewesen, ich habe das gesehen, hat dann auch gesagt, dass jetzt hier dieser Wärmebus kommen darf und weiß der Teufel was und ab morgen und dann haben die, ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt auf die Stelle noch einen Bus herkriegen soll, dann haben die Piraten noch einen Bus aufgetrieben, irgendwie so bla bla bla, ja, okay, 20 Minuten später fuhr da so ein kleiner Bus vor, dann wurden aus dem kleinen Bus wurden dann irgendwann zwei Busse und ich glaube dann irgendwann noch ein dritter dazu.
Das ist ein großer Reisebus, steht da jetzt irgendwie.
Ne? Jetzt steht da so ein relativ
so Liegewagen.
Relativ komfortabler Reisebus, da war das halt alles eher so improvisiert. Dann so, und dafür galten dann halt bestimmte Auflagen und es wurde sich eingesetzt, und das ist natürlich dann auch wieder, wenn es dann anfängt, so politisch zu werden, wo man sich dann denkt, oh Gott, Leute, weil Sitzen war ja die ganze Zeit verboten. Sitzen ist ja Gefährdung der Staatsgewalt, wie wir alle wissen, und wenn jemand sitzt, dann ist ja sowieso gleich alles vorbei. Also war ja Sitzen verboten bei dieser Demonstration. Also war dann sozusagen der Kompromiss, es wird einen Infotisch geben, an dem die Flüchtlinge über ihr Schicksal berichten dürfen. Und natürlich ist es okay, dass an diesen Tisch auch ein paar Stühle stellen. Und wenn die da zufälligerweise zu viert drauf sitzen, ist das dann ist der Staat doch nicht gleich gefährdet. Und das war dann so der Kompromiss, der irgendwie ausgehandelt worden. Also wirklich ein eigentlich hinreichender scheißer Kompromiss. Und dann am nächsten Morgen die Polizei, Infotisch, Stühle, wissen wir nicht von, räumen wir weg.
Ist alles schriftlich geben lassen, alles.
Also sie haben es nicht mit diesem Kölner Dialekt gesagt, sondern mit einem Berliner Dialekt. Wieso kann ich eigentlich besser Kölsch als Berlinern? Also hier von dem Tisch und von den Stühlen, da wissen wir nichts von, wa? Die kommen jetzt ja mal sofort.
Weg, weg, weg.
Weg, weg, weg. Womit das dann wieder gefährdet war, also es war ein zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. Oder eher anderthalb Schritte vor, ein Schritt zurück. Und es war echt furchtbar und ich bin echt stinkig und nach wie vor und ein bisschen erschüttert und ratlos, aber ich kann für mich nur sagen, nachdem was ich da vor Ort gesehen habe, mir scheißegal, was die Piraten da auf Bundesebene gerade für eine Scheiße bauen und wie es da alles hin und her geht und Krawall und weiß der Teufel was die da vor Ort gemacht haben in dem Moment.
Ach du, das sind Einzelne.
Es gibt ja
immer einzelne
Leute.
Bei den Piraten gibt es auch einzelne gute Leute, ja, weswegen ich tatsächlich
wenn
auch
die wieder, wenn die wieder reinkommen, wenn die wieder reinkommen, super. Da, schon allein dafür kriegen sie meine Stimme.
Ja, also die Piraten sind auch, das sind nicht nur Spinner, es sind viele Spinner dabei und es sind auch viele Idioten dabei, aber es gibt auch echt gute Leute da. Und die allen Respekt verdient haben. Gut, aber es...
Mir wurde gerade gesagt, ich kann kein Kölsch. No Fu, danke.
Genug der Parteiwerbung, eigentlich auch genug für das Thema, oder? Ich meine, Stand der Dinge ist halt, sie harren dort jetzt noch bis
zum 15.
Das sind nur 15 aus.
Nur noch 9 Tage.
Ich glaube, sie können immer noch Support gebrauchen, wenn ihr da irgendwie Zeit und Lust habt. Fragt da einfach mal nach, was die da brauchen oder nicht brauchen. Und
genau.
Vor allem nachts kann Unterstützung nicht schaden. Obwohl ich das Gefühl habe, ganz ehrlich, dass jetzt tatsächlich das Schlimmste überwunden ist. Ja. Die Presse, die Polizei und die Politik hat es gemerkt, sie können da nicht alles machen, wie ihnen das gefällt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, nicht mehr daran, dass da noch groß was war. Es gibt jetzt so ein paar Ausläuferentscheidungen, nämlich durch diese Presse und durch diese Awareness ist natürlich jetzt auch die rechte Szene so ein bisschen aktiv geworden und hat so ein bisschen Wind bekommen. Und es gab so vor zwei Tagen gab es dann plötzlich so Tweets von so verschiedenen rechtsradikalen Twitter-Accounts, die dann so so andeutungsweise so und heute Nacht stürmen wir das Camp. So, ja. Und
ja, von Mareike ist ja irgendwie die Adresse veröffentlicht worden, nach allem, was ich mitgekriegt habe. Und so, wir haben dich auf unserer Liste.
Genau. Also es gibt halt... Also es gab dann eben ein paar Leute, die so ein bisschen so getan haben, als würden sie das Camp überrennen, was natürlich Quatsch ist, weil da ist halt Polizei irgendwie dort am Start und das würden sie nicht machen vor der Polizei irgendwie. Glaube ich jetzt persönlich nicht dran. Das war jetzt einfach nur ein bisschen, sie versuchten Angst zu machen. Mhm. Was aber tatsächlich passiert ist, sie haben Adressen halt rausgekriegt, irgendwie von Mareike und von Olli.
Ich weiß nicht, ob sie echte Adresse ist.
Die wohnen ja zusammen irgendwie und die veröffentlicht und sie haben dort auch tatsächlich irgendwie in der Nacht drum vorumgelungert, wie ich das so mitbekommen habe. Und Stefan Urbach, der dort vor allem auch viel tagsüber gestreamt hat und irgendwie auch diesen Streaming-Kanal eingerichtet hat.
Das war übrigens nicht alles er.
Nee, das war natürlich nicht alles er, aber er hat den Streaming-Kanal eingerichtet und über seinen Streaming-Kanal lief dann tatsächlich ein Großteil der Streaming-Berichterstattung ab da. Und
weil er auch die Zugangsdaten an jeden rausgerückt hat, der es genau. eventuell
da sein konnte. Das war auch eine gute Idee, halt tatsächlich irgendwie einen Streaming-Kanal für alle und dann...
Weil dann konnte man den Browser offen lassen und wenn der nächste anfing, war man sofort drin und dann waren innerhalb von Sekunden 30, 40 Zuschauer da in jedem Stream. Das war echt...
Genau, es wurde dann auch mal über seinen Twitter-Account dann announced, die URL und so immer, wenn ein neuer Stream angefangen hat. Aber das war auf jeden Fall eine gute Idee. Und jedenfalls Mareike und Olli und andere Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich auch, aber auf jeden Fall einige Leute sind da irgendwie auf deren auf dem Schirm der Rechten jetzt aufgetreten und sie haben tatsächlich dem Stefan Urbach laut eigener Aussage wohl die Brille, also sie haben ihn vor seiner Wohnung aufgelauert und haben ihm und in die Fresse gehauen.
Und das ist und ich meine irgendwelche irgendwelche blöden Nazis, die Punks verprügeln, weil sie ihnen gerade über den Weg laufen, das ist schlimm genug, aber dass wirklich da Leute offensichtlich sich die Mühe machen, sich vor die Häuser zu setzen und sich zu einer Straftat verabreden, nämlich um den mal eben zu verprügeln und
ist halt ein anderer Schnack so, ne?
Das ist schon mal echt hart.
Ja.
Das ist
das ist schon richtig heftig. Ich weiß nicht genau, ob ich da jetzt auch bei denen jetzt so richtig auf dem Schirm bin, aber ich habe jetzt irgendwie heute auch irgendwie so eine ganz komische Drohmail gekriegt. Also ich kann die ja gerne mal vorlesen. Ich finde die so ein bisschen, also kann sein, dass es auch einfach irgendwie irgendeine blöde Trollerei ist, aber irgendwie kommt mir die Koinzidenz so ein bisschen merkwürdig vor. Also es kommt von einer so einem kompletten anonyme E-Mail-Adresse mixmaster@remailer.privacy.at. Und da steht dann halt irgendwie Betreff Baby und halt die Fresse, du Lauch. Das ist ganz komische Mail. Hirnathleten wie dich können wir nicht besonders leiden. Hansi verteilt jetzt Flutblätter mit deinem Foto in Berlin, du stinkendes Stück Scheiße. Also das ist jetzt sicherlich irgendwie keine automatisch generierte Spam-Mail. Das ist irgendwie, irgendjemand versucht mir damit irgendetwas zu sagen. Ich kann nicht so richtig aus dem Kontext erkennen, was. Ich weiß nicht, ob ich bei denen jetzt irgendwie auf der Liste mitstehe oder so. Heute hat mich auch irgendwie so ein komischer Account angetrollt, den habe ich dann irgendwie gespamblockt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt auch irgendwie damit zu tun hat, aber es kann gut sein, dass die zumindest, dass die rechte Szene jetzt auf so einem Trollniveau gerade versucht, so ein paar Leute zu verunsichern und ja, keine Ahnung. Also das nimmt gerade ein bisschen unschöne Züge an. Also wenn wir von dem Thema noch was hören, dann vielleicht tatsächlich aus dieser Ecke.
Naja, ich glaube, unschöne Züge hatte das schon vorher angenommen.
Ja, also wenn es jetzt weitere unschöne Züge annimmt, das wollte ich sagen.
Genau. Ja, was wollte ich jetzt? Ich weiß nicht, was ich noch sagen wollte. Ich wollte nur sagen, was ich noch sagen wollte. Also ich habe neulich stand ich etwas doof an einem Geldautomaten und habe kein Geld rausbekommen und war mir nicht sicher, ob mir jetzt 100 Euro, da war ich vorher da und wollte danach Geld abheben und habe mich dann in die Badewanne gelegt und lag so in der Badewanne und habe so festgestellt, scheiße, ob jetzt ehrlich gesagt diese 100 Euro, die ich probiert habe abzuheben, wenn die jetzt auf meinem Konto fehlen würden oder nicht, ich würde es wahrscheinlich nicht mal merken. Ich habe darum beschlossen, wenn jetzt diese 100 Euro tatsächlich, wenn das jetzt alles seine Richtigkeit hatte und die nicht von meinem Konto abgebucht sind, dann spende ich diese 100 Euro einfach. Es ist ja auch nicht mehr so lange hin bis Weihnachten, könnt ihr ja vielleicht auch mal machen.
Genau, es gibt ein Spendenkonto auch auf der Webseite, kann man sich, die Webseite sollen wir auch mal nennen, das ist vielleicht mal ganz wichtig.
Achso, ich weiß gar nicht, ob zwangsläufig dafür, es gibt viele Möglichkeiten dazu spenden. Okay, ja, auf jeden Fall.
RefugeeTentAction.net ist die Webseite RefugeeTentAction.net, wird natürlich auch in den Shownotes. Da gibt es auch eine Möglichkeit zu spenden und da gibt es dann auch die offiziellen Verlautbarungen von den Flüchtlingen. Ja, also da mal drauf gehen.
Und ja, kann man
eventuell spenden, einfach statt WMR mal zu flattern, einfach mal 100 Euro überweisen. Aber irgendwie, keine Ahnung, wie Geld überweisen. Muss ja nicht 100 Euro sein.
Ja, also kann man ja mal vielleicht spenden. Das andere, was ich halt hatte, ist so, man macht sich ja, wir haben uns mit einem, Diana ist ja dann, ich habe mir gedacht, Diana sollte professionelle Demonstrationsorganisatorin sein, weil sie kennt sich
in der bestimmt viel Geld verdienen.
Sie kann sich in der Politik aus, sie kennt sich mit Organisationen aus, sie ist praktisch und sie hatte, sie war da, den einen Tag war sie da sofort von all diesen, also ich meine, hast du mit den Flüchtlingen viel geredet, mal ganz ehrlich?
Ja, mit ein oder zwei habe ich mich mal kurz unterhalten.
Und du stehst da mit Diana, die dann wirklich, also die mich dann auch sofort eingebunden hat, nämlich da so auch die Flücht, mal wieder die Regenschirme festzubinden und alles Mögliche zu machen und so. Und innerhalb von wenigen Minuten waren wir da in einem Gespräch mit denen da, die da wirklich, also mit den Flüchtlingen, die durch die Bank weg, zumindest in dem Gespräch, sehr, sehr nett waren und sehr glücklich über jegliche Hilfe. Und was die ja selber nicht wussten, ist ja, Diana ist ja auch bei solcher Flüchtlingsorganisation so ein bisschen engagiert. Und da gibt es, was nämlich echt bizarr ist, ist Kinder. Wenn Leute, Asylbewerber in Deutschland Kinder haben oder also hier ein Kind geboren wird, dann führt das oft dazu oder manchmal dazu, dass sie geduldet werden. Also Duldung heißt, dass du bist in diesem Nicht-Status zwischen Asyl, also diesem Status, wo du nicht arbeiten darfst und wo du kein Geld kriegst und wo du eigentlich keine Perspektive hast, aber du wirst nicht abgeschoben. So, in diesem Status bleiben sie dann erhalten und solange die Kinder sind. Und mit Erreichen des 18. Lebensjahres wird die ganze Familie genommen und aus dem Land geschmissen. Das heißt, wir haben hier wirklich regelmäßig den Fall, dass wir Kinder die gesamte Ausbildung finanzieren, sie einmal auf Steuerzahlerkosten sehr günstig, aber immerhin großgezogen haben und dann in dem Moment, in dem sie die nie was anderes gesehen haben als Deutschland, die wahrscheinlich die Sprache ihrer Eltern schlechter sprechen als Deutsch, die vermutlich eine Ausbildung haben und die nehmen wir und schmeißen wir dann außer Landes. Das ist
ein komplett fremdes Land. So.
In ein für sie komplett fremdes Land und auch aus unserer Perspektive, also ich meine, wenn man es schon egoistisch sieht, so, hey, die wollen ja nur alle auf, ja okay, jetzt will er aber gerne arbeiten und vielleicht auch ein bisschen Steuern zahlen. Nee, kriegt auch die Gelegenheit, gibt's einfach nicht mehr. Wir nehmen in einem Land, was überaltert, was zu wenig junge Leute hat, was massive Probleme hat, nehmen wir junge Leute, die hier ihr ganzes Leben lang gelebt haben, und schmeißen sie einfach mal raus. Es ist
absurd.
Das ist absurder, geht's bald nicht mehr. Ja, darüber wollte ich mich nochmal kurz aufregen. Das ist wirklich,
ja.
Also das geht nicht mehr in meinen Schädel rein. Das hat auch mit Logik oder mit Rechtsstaatlichkeit oder so nichts mehr zu tun, sondern das ist reine Stammtisch.
Ja, das ist halt Dreck. So diese Sache. Und Müll. Das ist irgendwie dieses Gefühl, dass man auch eigentlich alles, was man dort für diese Flüchtlinge tut, dass man das eigentlich nicht im Konsens mit der Bevölkerung tut. Jemand drückte das mal so aus, irgendwie als ob man diese Handlungen der Polizei gesellschaftlich skandalisieren könne. Bei der breiten Bevölkerung würde das auf Applaus fallen, wie dort die Flüchtlinge behandelt werden, beziehungsweise packt noch mal ein paar Schippen Härte mit drauf, ja, weil halt tatsächlich gegen es ist, also das ist halt die Befürchtung, ich weiß nicht inwiefern die dann tatsächlich empirisch belegbar ist, dass da sich wirklich der Großteil der Bevölkerung sich am liebsten wünscht, dass die gar nicht hier wären und dass man halt dort sie möglichst hart anpackt und am besten gar keine Rechte einräumt.
Ich frage mich auch, ob Rassismus nicht so tatsächlich,
also wirklich gesellschaftsfähig ist. Also es ist halt, heute kam diese Nachricht, dass Sarrazin irgendwie von diesem Mittelstandspreis oder so ein Preis bekommen hat vom deutschen Mittelstand irgendwie. Also das sind halt, also ich fand auch diese Sarrazin-Debatte hat wirklich mir auch ein bisschen die Augen geöffnet, was so den gesellschaftlichen Konsens angeht, wie der eigentlich aussieht. Ich glaube tatsächlich, dass Sarrazin in der Hinsicht eine gute Sache war, dass er den Rassismus in der Gesellschaft, in der deutschen Gesellschaft einfach mal unignorierbar aufgedeckt hat. Der Erfolg des Sarrazin-Buchs ist plötzlich nicht mehr leugbar und ich glaube, dass wir heute mehr denn je wissen, wie die Bevölkerung tickt. Also dass halt tatsächlich diese Verabredung, die wir bisher in den Medien hatten, und die hatten wir in den Medien, tatsächlich, dass Rassismus etwas Böses ist, dass Rassismus in der öffentlichen Debatte bitte auch draußen, also so ganz offensichtlicher Rassismus zumindest, dass der in der öffentlichen Debatte bitte draußen zu bleiben hat, dass dieser, dass das definitiv die Verabredung von bereits elitären Gruppierungen ist, die Medien sind. Und dass tatsächlich der Rassismus und die Ressentiments so tief in der Bevölkerung und so breit in der Bevölkerung angelegt sind, dass das, was in den Massenmedien bisher repräsentiert war, dem nicht entspricht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eine so eine zwei, also dass also das ist es gab, ich habe vorhin in einer, so einen Artikel gelesen in der Frankfurter Rundschau, da ist in Frankfurt, gibt es jetzt gerade einen großen Skandal, da ist nämlich ein Schwarzer von der Polizei zusammengeschlagen worden und offensichtlich wirklich, also zumindest nach einer eigenen Aussage, aber es deutet auch alles daran, für nichts. Also es ist, ist eine längere Geschichte. Sie hat mit einer Kontrolle in einer Bahn zu tun, wo die Person ein Ticket dabei hatte, also seine Verlobte, und die Kontrolleurin ist, also es waren vier Kontrolleure, die quasi gesagt haben, ja, aber der andere Afrikaner da hinten, den sie gar nicht kennen, der ist ja mitgefahren, weil die gehört ja eh alle zusammen und der darf nicht auf ihren Ticket mitfahren, darum sind sie schwarz gefahren, so nach dem Motto. Und da ist, wurde dann so, dann hat dann dieser Mann wohl gesagt, naja, schön, wir leben 2012 und nicht 1942. Oder sie haben dann auch gesagt, wir sind hier nicht in Afrika.
Ja.
Und dann entschuldigen wir, das jetzt 2012 oder 1942. Wollen Sie mir etwa Rassismus unterstellen?
Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, so dieses sehr stark so, aber wenn ich das mache, ist es doch kein Rassismus. Mhm. Rassismus war es doch nur als Ich glaube, dass ich einen Großteil der Bevölkerung ehrlichen Herzens ich war mal auf einer Hochzeit.
Das muss man doch nochmal sagen dürfen.
Ich war.
Also ich würde dir durchaus zustimmen, wenn man eine Umfrage machen würde, sind sie Rassist?
Ja.
Dass tatsächlich allerhöchstens 2-3% mit Ja kreuzen würden.
Also
das würde ich dir absolut.
Ich habe mal in der Nacht. Ich habe mal in der Nacht, bin auf der Straße und habe den Satzfetzen aufgeschnappt. Ich bin ja nun wirklich kein Rassist, aber diese Inder.
Ja.
Und das ist so in dem Moment, in dem man sagt, ich bin wirklich kein Rassist, aber kann man eigentlich
sofort, das ist
doch
ja, genau. Ich bin ja kein Rassist, aber doch, du bist einer.
Du bist dieses Aber macht dich zu einem Rassisten. Das Aber macht einem zum Rassisten. Und das ist wirklich unglaublich vielen Leuten nicht bewusst. Ich glaube, dass wirklich sehr, sehr viele Leute, vielleicht man ja auch selber in vielen Situationen, glaubt, kein Rassist zu sein, aber diese also ich habe da auch bei dem Refugee Camp habe ich da auch irgendwelche standen so am Rande irgendwie so Alt-Berliner Rentner, die offensichtlich nichts zu tun haben und überall hinfahren, wo es irgendwie spannend aussieht, so zwei.
Naja, die habe ich auch erlebt, ja.
Und die haben sich da so irgendwie unterhalten haben. Für mich sind das ja alles Asoziale. Und dann war ich irgendwie so in dem Modus, dass ich da so haben sie mich gerade als asozial bezeichnet? Und
Nein,
sie sind doch
ja
nicht.
Weiß. Sie sind ja weiß.
Nee, das kann ich. Sie doch nicht. Aber die hier, die Demonstration. Ja, ich bin Teil davon. Ja, aber, und dann irgendwie in so eine abwegige Diskussion. Ich glaube, dieser Mensch ist der absolut festen Überzeugung, dass er mich überzeugt hatte, dass ich ja, dass quasi alle außer mir da Asoziale wären und ihm natürlich und dem Typen, mit dem er sich unterhalten hat. Das ist einfach so. Das ist, ich weiß nicht, ob man da wirklich wahnsinnig viel gegen machen kann, ehrlich. Also ich war am Sonntag war ich auf einer Demo gegen Rassismus. Ich weiß nicht, wie viel Rassismus wir an dem Tag beseitigt haben. Waren 5000 Demonstranten vielleicht, würde ich mal schätzen. Ich glaube, so wahnsinnig viel Rassismus ist davon jetzt nicht verschwunden auf dieser Welt. Also Demos helfen gegen Rassismus nur sehr bedingt, glaube ich.
Tja. Gut. Also, wir können noch mal ein bisschen über, also wir haben jetzt nur noch wenig Zeit, wir haben noch eine halbe Stunde.
Wer wird ein Präsident?
Entweder, wollen wir noch mal über die Präsidentschaft reden?
Ach klar, reden wir auch kurz über die Präsidentschaft.
Ja, ich finde es eigentlich auch ein bisschen unspannend,
ehrlich gesagt. Ja, dann haben wir es noch mal kurz das Thema durch und dann ist alles gut.
Ja, also, ich glaube ja, Obama wird's.
Meinst du, Obama wird's nochmal?
Die Umfrageergebnisse zeigen das auch Obama relativ wird's. Schade, klar. Das
können wir beim nächsten Mal.
Ich weiß auch gar nicht, wirst du heute Abend das dir irgendwie angucken?
Mal gucken, die Daily Show überträgt, hat einen Livestream.
Okay, das wird bestimmt lustig.
Den werde ich mir vielleicht
angucken. Haben wir das letzte Mal auch mal gemacht, Letztes Jahr, das letzte Mal habe ich ja eine
große Party gemacht. Man kann ihn auch nett sehen. Stimmt das?
Letztes Jahr hatte ich ja die Wahl.
Letztes Mal.
Letzte habe ich im Salon Schmück damals eine große Wahlparty geschmissen. Tatsächlich hatten wir das gesamte Schmück voll.
Das
bis morgens um 7 oder was weiß ich, als dann irgendwie das Ergebnis feststand, haben wir wirklich die ganze Nacht über Beamer draußen irgendwie gesehen und das war echt spannend.
Draußen war das nicht, das war auch November.
Das war nicht draußen. Also, ja, wir hatten den Beamer, ist ja geil.
Wir hatten Bier und wir hatten Beamer und das war...
Bier, Beamer, alles super.
Und ich war wirklich...
Alles tutti.
Und ich dachte, wow, jetzt hat eine bessere Zeit angefangen.
Und nix war.
Oh.
Ja, und das ist halt der Punkt, also die Euphorie ist weg, ne? Also, dass man jetzt glaubt, dass man jetzt noch irgendwie groß was, dass es großartig die Veränderungen kommt und die Welt jetzt eine andere sein würde. Also das kann vielleicht noch passieren, wenn der Romney tatsächlich gewinnt und dann tatsächlich die Welt nochmal eine andere wird. aber halt in dem negativen Weg so. Also ich meine, Bush hätte ja auch vorher keiner für möglich gehalten. Ja? Also muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, aber im Endeffekt, ja, ich glaube, Obama wird das machen und wird das Kind schaukeln und dann wird irgendwie diese Krepelei, die da zustande geht, irgendwie in Washington einfach weitergehen.
Also ich glaube, dass es Obama macht und ich hoffe es auch, aber ich glaube, dass Romney nicht so schlimm wäre, zumindest für Deutschland oder für Europa, wie es vielleicht erscheint. Ich glaube, dass außenpolitisch sich Romney und Obama im Zweifelsfall nicht unglaublich viel nehmen würden. Was so Steuergesetzgebung, Frauenrechte etc. angeht, weiß ich nicht so genau. Was ich so in letzter Zeit festgestellt habe, und ich habe das, wie kaputt eigentlich, ich meine, unser Wahlsystem ist jetzt schon nicht das allerbeste, aber wie kaputt das amerikanische Wahlsystem eigentlich ist.
Da gibt es übrigens zu der Empfehlung mal wieder Alternativlos, die in aktuelle Folge geht, tatsächlich um das amerikanische Wahlsystem und vor allem die vielen, vielen, vielen hundert Vektoren, wie man dort irgendwie Shit fuck up irgendwie in dieses System reinbringen kann, beziehungsweise reingebracht wird ganz aktuell. Und natürlich ein Kapitel ganz wesentliches über die Wahlcomputer, die dort verwendet werden, aber natürlich auch über andere Verfahren, also was so Wahlkreiszuschnitte angeht und solche Sachen, was halt auch regelmäßig gemacht wird. Also es war jetzt nicht so viel Neues für mich drin, aber es war auf jeden Fall eine schöne Zusammenfassung über das amerikanische Wahlsystem, das man sich nochmal geben kann eigentlich.
Na, ich habe hier noch so ein Video von NPR, die so darstellen, so eine Amerika-Flagge und dann wird sozusagen, werden die Bundesstaaten aufgeblasen, je nachdem wie viel Wahlwerbegeld reinfließt.
Ja, das sind ja nur die Swing States dann, ja.
Das sind wirklich ausschließlich die Swing States. Das ist, in New Hampshire werden pro Wähler $6 für Wahlwerbung ausgegeben.
Mhm.
In Kalifornien ist es nicht mal ein Cent.
Ja, ja.
Und das ist in das Lustige ist, dass aus Kalifornien aber relativ viel Wahlwerbespenden.
Also man muss das vielleicht ein bisschen erklären. Also es ist halt so, dass halt die Wahlen immer pro Staat abgehen und in diesen Staaten werden von diesen Staaten werden dann je nach Ergebnis entsprechend viele Wahlmänner, also so ein Zwischenschritt wird dann immer gemacht, entsprechend viele Wahlmänner entsandt, um die eigentliche Wahl, die Präsidentschaftswahl dann wirklich durchzuführen.
Das ist
dann immer proportional zu der Bevölkerung des entsprechenden Bundesstaates, werden dann halt Wahlmänner generiert. Und der Witz ist, dass halt in Amerika immer das Mehrheitswahlrecht gibt. Also das heißt, winner takes it all. Wer eine Wahl in einem Bundesstaat gewinnt, und sei es noch so knapp, also sei es 51-49, gehen alle Wahlmänner aus diesem Bundesstaat dem Kandidaten zu, der gewonnen hat. Weswegen natürlich es so ist, dass es bestimmte Staaten gibt, in denen traditionell immer die Republikaner gewinnen und andere Staaten, in denen traditionell immer die Demokraten gewinnen. Und diese Staaten sind natürlich aus dieser strukturellen Gegebenheit heraus überhaupt nicht interessant für den Wahlkampf. Denn wo du das Ergebnis schon weißt, da brauchst du auch keine Wahlwerbung investieren, weil du kannst ja nicht mal einen prozentualen Anteil oder sowas dir holen, das bringt ja gar nichts. Und diese Staaten sind von Wahlwerbung und so weiter sind komplett befreit. Die erfahren wahrscheinlich genauso viel von der amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wie wir hier in Deutschland.
Ja, das finde ich nämlich so lustig.
Und sind eigentlich ansonsten komplett ausgenommen. Und dann gibt es halt ein paar Swing States, und das sind halt, also Swing States sind halt diese Staaten, wo es dann halt mehr oder weniger ausgeglichen ist und wo dann halt mal die Demokraten, mal die Republikaner gewinnen. Und wo man halt wirklich halt noch was holen kann. Und die gesamte Wahlkampagnengeld, das ja in Amerika traditionell auch echt ziemlich viel ist, konzentriert sich immer auf diese Swing States. Und das kommt dann wirklich absurd. Also diese Menschen, die tun einem auch wirklich leid, glaube ich. Also so die anderen Amerikaner tun, ich meine, wir kennen das ja von Wahlkampfzeiten, wie wir genervt sind von diesen Politikerfressen, die uns überall irgendwie anlachen, ja. Aber diese Swing-State-Bevölkerung, das muss ein einziger Terror sein. Also das ist unglaublich.
Naja, aber nicht nur das. Ich habe neulich eine Freundin sie findet es ja schon furchtbar, dass auch ihre politische Zukunft und ein bisschen hängen wir in Europa ja doch schon davon ab, von irgendwelchen Bauern in Missouri entschieden wird. Mhm. Aber wie soll es denn den Leuten in New York oder Kalifornien oder weiß der Teufel was, in Nicht-Swing-States gehen, bei denen es haargenau das gleiche ist? Die können, also wenn du in Kalifornien wohnst, dann kannst du es dir eigentlich komplett schenken, zur Wahl zu gehen.
Ja.
Das ist ein reiner, Du hast keinen Einfluss. Du hast null. Also du hast nicht mal mehr einen theoretischen Einfluss. Du hast zwei Kandidaten, die im Wesentlichen alle davon schon mal abhängig sind, dass sie gigantische Wahlspenden haben. Mhm. Du hast nur diese zwei Parteien. Es gibt keine wirkliche dritte Partei. Also die Grünen, die sind ja nun auch da NADA oder wie.
Genau, also das Mehrheitswahlrecht, das führt natürlich dazu, dass es eigentlich nur zwei Parteien geben kann. Denn eine dritte Partei hat das natürlich unglaublich schwer, weil sie muss ja mindestens einen Staat oder sowas komplett für sich gewinnen.
Also hat dann noch nichts.
Und ja, also.
Also doch, die können dann einen Senator oder einen,
ja, genau, also solche Sachen.
Kongressabgeordneten stellen. Aber
dieses Mehrwahlrecht ist halt, also es ist halt 0 und 1, deswegen kann es halt auch nur zwei Parteien geben. Also das
im Wesentlichen schon.
Im Wesentlichen, ja.
So, du machst gerade ein bisschen.
Ich muss mal ganz kurz aufs Klo.
Ach so.
Wollen wir kurz ich wollte mal kurz meine Privilegien checken.
Dann geh doch mal kurz deine Privilegien checken und ich probiere hier so lange ein bisschen. Oh Gott, ja. Heute ist der. Kannst du nochmal die Themen gucken? Ja, ich bin gerade dabei. Endlich muss ich schon viel länger als der auf Klo. Ja, was jetzt ja noch so ein kleines Ding ist, was ich. Wir hier in Berlin, wir sind ja nicht so weit weg von Polen, und in Polen gibt es jetzt einen Fall, der ist vom Europäischen Gerichtshof gelandet, zum Thema Abtreibung, wo ich sagen muss, wo eine 14-Jährige, die wohl Agata hieß sie, wurde von ihrem Freund, ebenfalls 14, vergewaltigt und wollte danach abtreiben, was in Polen absolut legal ist. Zumindest in der Theorie, was sie in der Praxis dann durchmachen musste, beziehungsweise also das lest ihr euch am besten selber in der Taz durch, weil also ich will das jetzt ja gar nicht großartig alles erzählen, das ist, aber es hat mir die Haare zu Bergen stehen lassen. Bla, das haben wir, was habe ich denn hier noch so an Themen? BKA-Bericht, Verfassungsschutz soll rechte V-Leute vor Strafverfolgung bewahrt haben. Also, das hat der Spiegel. Ach, zum Spiegel könnte man nochmal, müsste man eigentlich auch mit Michi machen. Aber zum Spiegel muss man mal sagen, der Spiegel hat jetzt dieses Blog, das Spiegel-Blog, wo sie Da hat Negemeyer auch mal einen ganz netten Artikel dazu geschrieben, warum es den gibt. Ich glaube, er wurde ein bisschen dazu gezwungen. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen für dieses Blog stark gemacht, wo es darum geht, dass der Spiegel jetzt sozusagen, dass er immer die Wahl hatte, auch zwischen Ja oder Nein, also quasi zwischen 0 und 1. Reagiert er jetzt auf ein Thema oder reagiert er nicht darauf? Und sich so zwischen den Zeilen keine Möglichkeit mehr hatte, sich zu wehren. Also schön praktisch konnte man das jetzt sehen hier an dem Artikel von Übermartina Weißband?
Marina.
Gott, ich wollte gerade sagen, Martina heißt ja.
Marina Weißhaupt. Nein, nicht Weißband, ja, glaube ich.
Weißbrand. Also Aphelia.
Aphelia,
genau. Oh, du hast gerade ein Telefon runtergeschmissen.
Ach so, das ist nur ein iPhone, das ist kein Problem.
Ach so, Gott sei Dank, die sind ja rum. Ja, da stand im Spiegel, im Printspiegel war ein Artikel über sie drinne, über Aphelia drinne, dem sie dann auf ihrem Blog widersprochen hat, und dann hat das Spiegelblog die Gelegenheit genutzt und hat gesagt, nein, diese ganzen Kommentare sind alle bewertet, wozu sie normalerweise zu Zeiten des gedruckten Spiegels keine Chance hatten.
Also man muss dazu sagen, diese Journalistin, das ist Merlin Theile.
Über die Geschichte an sich wollte ich jetzt gerade, das können wir gleich machen, lass mich aber mal kurz.
Oh ja.
Aber überlegt euch mal, der Spiegel hat einen Blog, um sich besser verteidigen zu können. Der Spiegel, also Blogs, die Dinger, ja, die...
Nicht Spiegel Online, sondern
nicht Spiegel, Nein. Mhm. Der Spiegel, die Speerspitze, ist mir klar, dass er schon lange nicht mehr ist, aber die Speerspitze des deutschen Journalismus hat ein Blog, aka.
Haben wir doch auch schon drüber geredet mal.
Haben wir nur im Offline-WMR und drüber unterhalten. Mhm. Hat ein Blog, die Klowände des Internets, falls sich noch jemand dran erinnert.
Das war nicht vom Spiegel.
Das war hier von Jung von Matt, genau. Aber so dieses Bild, was 2000, also das ist mir nämlich.
Remy von Matt heißt der.
Jean Remy von Matt, genau.
Klowände des Internets.
Wie die Stimmung oder wie das Bild gegenüber Blogs noch vor ein paar Jahren war.
Ja, es war ja Stefan Negemeyer, der es wohl irgendwie da irgendwie auch
reingegangen. Ja, aber der Spiegel hat einen Blog. Das ist heute, ja klar, der Spiegel hat einen Blog. Warum nicht? Das war vor 5 Jahren, war das noch so absolut undenkbar. Das war.
Angefangen hat, also mit so einem Redaktionsblog, es war doch die Tagesschau, die haben angefangen darüber zu bloggen, warum sie welche Themen machen und warum nicht und so. Ja.
Das wirkte in sich, war das immer alles super schlüssig, aber so dieses, wie sehr sich doch die Welt geändert hat, also es gibt hier einen Großteil, also, und ich sage jetzt nochmal, also, Negemeyer hat jetzt mal unter so einem Artikel verlinkt auf so ein paar ältere Artikel von ihm, wo es im Wesentlichen darum ging, wie Journalisten auf irgendwelchen Panels sitzen und sich darüber lustig machen, wie wenig Leser doch diese Blogs haben und dass die ja nie relevant werden werden. Und jetzt hat der Spiegel, um an der medialen Diskussion wieder mit teilnehmen zu können.
Sag mal, meinst du jetzt
ein der Spiegel? Blog? Der Spiegel? Ein Blog.
Der Spiegel hat einen Blog?
Ich meine,
der Spiegel.
Wer Anzi Greifswald? Was sich in den letzten Jahren da geändert hat. So, jetzt muss ich mal pissen. Jetzt kannst du dir mal Themen überlegen. Jetzt komm mal da
ja,
wieder
gut.
raus.
Ja, gut, dann mache ich das jetzt hier mal. Gut. Also, ich weiß nicht, ob jetzt Max da jetzt so direkt darauf hinleiten wollte, aber eigentlich hatte ich dieses Thema hier reingebracht, weil ich dachte, das ist relativ aktuell. Und zwar Marina versus Merlin Theile ist eine Journalistin beim Spiegel und ich glaube auch bei Spiegel Online, die also vor allem im aktuellen Spiegel auch ein Artikel darüber geschrieben hat, dass Marina Weißband ja jetzt wohl bald wieder ihr Comeback haben würde an der Spitze der Piratenpartei. Der Spiegelartikel ist relativ moderat. Die Aufbereitung bzw. die Kurzmeldung, die dann auf Spiegel Online gelaufen ist, die war sehr viel reißerischer. Da hieß es dann irgendwie, ja, Marina Weißband erwägt Rückkehr an die Spitze der Piratenpartei. Das wurde dann nicht so richtig gut durch die Zitate, die dann die Teile dort in dem Artikel untergebracht hat, gestützt. Dann stand da eher so, ja, die Piratenpartei findet das schon irgendwie gut, wenn ich das machen würde und so weiter und so fort. Und also so ein paar Zitate, die kamen auch so ein bisschen unkoscher vor. Und relativ kurz nachdem diese Vorabmeldung bei Spiegel Online gelaufen ist, hat dann Marina über diesen Artikel wiederum geblockt auf ihrem Blog marinaslied.de. Und dort hat sie dann versucht, eine Richtigstellung zu machen, allerdings halt tatsächlich in einem gewissen emotionalen Ton, so ich habe keinen Bock mehr, ist glaube ich die Überschrift, und wo sie dann halt über den Umgang der Journalisten mit ihr abrantet, also vor allem über diese Merlind-Teile. Sie hat ja nicht das erste Mal eine Medienkritik geäußert, das hat sie ja schon mehrfach getan, und hier war das wieder ein wesentlicher Anlass dafür, und zwar fühlte sie sich falsch zitiert. Sie hatte ein paar der Sachen so ähnlich gesagt, aber die Zitate, wie sie dann gebracht wurden, waren dann doch extrem verkürzt, aus dem Kontext gerissen und teilweise sogar wirklich sinnentstellt wiedergegeben. Im Endeffekt war der Tenor ihrer Aussage gewesen, so ja, mag ja sein, dass die Piratenpartei gerne mich wieder als Chefin haben würde oder mich an der Spitze haben würde, aber ich muss jetzt erstmal gucken, was für mich das Richtige ist. Sie hat nicht wirklich ausgeschlossen, dass sie solche Schritte erwägt. Sie hat die aber auch definitiv nicht stattgegeben. Und diese Überschrift, Marina Weißband erwägt Rückkehr an die Piratenspitze, war definitiv overdone. Die war definitiv, die ließ sich selbst aus den Aussagen, die Merlin Teile dort gebracht hat, nicht wirklich herauslesen. Und ehrlich gesagt war das ein ziemlicher Hoax. Trotzdem wurde das natürlich von verschiedenen Medien aufgenommen und wieder weiterverbreitet. Und ich kann durchaus nachvollziehen, dass Marina sich da ein bisschen hilflos einer Maschinerie ausgesetzt sieht, an der sie halt irgendwie nicht das Gefühl hat, durch eigene Aussagen überhaupt noch irgendwas steuern zu können. Daraufhin, auf ihren sehr wütenden Blog-Eintrag hat dann wiederum das besagte Spiegelblog, von dem Max gerade so geredet hat, von dem Spiegel, also dem Spiegel, jedenfalls hat dieses, hat die Merlin-Teile dann eben auf diesem Spiegelblog wiederum auf Marina Weißband geantwortet und ja, so ein bisschen mit dem Vorwurf, dass Marina hier einfach lügen würde und dass die Zitate, wie sie dort in dem Artikel stehen, definitiv von ihr autorisiert seien. Da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Also Marina sagt ganz definitiv, diese Aussagen, so wie sie dort sind, sind nicht autorisiert. Sie wurden ihr zwar vorgelegt, aber sie hatte nicht die Möglichkeit der Einflussnahme auf diese Zitate. Merlin Teile sagt, nein, sie wurden autorisiert und zwar telefonisch mit Marina Weißband. Ist ein Problem, können wir natürlich nicht überprüfen, denn keiner von beiden wird einen Tonmitschnitt dieses Telefonats geführt haben. Es wird wahrscheinlich jetzt einfach so ein bisschen in dieser Schwebe bleiben. Niemand weiß, was jetzt wirklich war, dass dieser Artikel sehr tendenziös geschrieben war und sehr ein bisschen overdone war, kann man aber auch eigentlich jenseits dieser Schlussfolgerung, finde ich, ablesen. Also da braucht es noch nicht mal das Statement von Marina, um das halt irgendwie festzustellen, dass da journalistisch nicht ganz sauber gearbeitet wurde. Das ist eigentlich auch schon das, was passiert ist. Was ich jetzt interessant finde an dieser Geschichte, ist natürlich, und das finde ich insgesamt interessant an der Piratenpartei, dass wir hier einen Paradigmenwechsel haben in der Hinsicht, dass Medien sich tatsächlich, dass Medien gewohnt sind, mit Politikern anders umzuspringen. Und ich glaube, dass diese Praxis, die diese Merlin Teile mit der Marina da gemacht hat, durchaus der Normalität entspricht, die im journalistischen Alltag mit Politikern gang und gäbe ist. Was jetzt neu ist, ist halt, Marina ihren eigenen Kanal hat, mit dem sie antworten kann. Ne? Und auch wenn die Antwort, der Antwortkanal von Marina mit vielleicht ein paar tausend Lesern nicht annähernd so groß ist wie der von Spiegel Online, man muss ganz dazu sagen, dass tatsächlich ich meines Wissens das erste Mal ein Spiegel-Blog-Artikel auf der Startseite gefeatured war. Also das habe ich auch noch nicht
erlebt. Bei Spiegel
Online? Ja, bei Spiegel Online.
Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das sind ja zwei getrennte Medien, ne?
Ja,
das
sind zwei getrennte Medien. Und dass tatsächlich dieser Blogbeitrag von Merlin Theile, also als Antwort auf Marina, halt wirklich auf der Startseite von Spiegel Online gefeatured wird, das fand ich dann schon auch ganz schön krass. Da versucht man da wirklich mit allen Rohren auf sie zu schießen. Und jedenfalls, natürlich hat das eine andere Qualität oder vor allem eine andere Quantität, wenn der Spiegelblog und wenn Marina was schreibt. Allerdings bleibt trotzdem gerade auch beim Fachpublikum immer das Hängen. Oh, die Merlin Theile, die scheint ja doch nicht ganz irgendwie sauber gearbeitet zu haben, wenn die Marina ja da jetzt irgendwie sich genötigt fühlt, entsprechend zu antworten. Ja, also ich glaube, das ist halt irgendwie eine neue Mediensituation. Also Politiker, die selber Medien sind, die selber sozusagen medial einen Kanal haben, den sie uneingeschränkt und direkt bespielen können, das macht einen Unterschied in der politischen Kommunikation, definitiv. Und das ist etwas, worauf ja tatsächlich auch der Spiegelblog gegründet wurde, weil der Spiegelblog muss sich dann tatsächlich mit solchen Reaktionen wiederum auseinandersetzen und tatsächlich funktioniert das ja einigermaßen. Also zumindest also auf Augenhöhe miteinander plötzlich kommunizieren zu können und nicht auf die nächste Spiegelausgabe zu warten, bis da irgendwas drin steht. Keine Ahnung, was dabei rauskommen wird. Keine Ahnung, ob da halt wirklich letztendlich die Wahrheit geklärt werden wird. Also ich finde ganz ehrlich, dass die Rechtfertigung von Merlin Theile, auch weil sie teilweise dort gegen Pappkameraden sich verteidigt, ist nicht so richtig glaubwürdig. Das ist jetzt meine Meinung. Beweise habe ich natürlich nicht, aber ich finde das auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte jetzt so mit den.
Ich weiß nicht, also ich finde, ich werde mich da jetzt nicht auf eine Seite schlagen. Es wird auf jeden Fall eine schöne Schlammschlacht werden. Wir haben mal wieder einen Skandal.
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, das war es jetzt, aber
mal gucken. Also einen kleinen Skandal um die Piraten. Ich fand ganz lustig, was Katrin Passig dazu geschrieben hat auf Facebook, dass sie sich angewöhnt hat, zum Beispiel Interviews mit mündliche Interviews, wenn der Autor, der Journalist sich nur Notizen macht, die einfach immer mit aufzuzeichnen und dann den Mitschnitt nachher an den Journalisten weiter.
Das musst du aber vorher ankündigen, dass du irgendwas aufzeichnest. Das kannst du
ja, nicht klar.
Gefängnis für gehen, sonst, ja.
Okay, ich weiß nicht. Also, klar, dann kündigt man das halt an und dann, ich meine, man kann das.
Eigentlich ist es Aufgabe des Reporters, diese Scheiße mitzuschreiben.
Eigentlich wäre es das, aber es ist, aber die Technik kostet so unglaublich wenig und die meisten haben sie in Form eines Telefons eh immer bei sich, sodass man auch durchaus einfach das Aufnahmegerät auf den Tisch legen kann und mitschneiden kann. Dass es Aufgabe des Journalisten wäre, wäre absolut klar. Ich bin ja bei diesem Zitate autorisieren, bin ich ja sowieso immer ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde, ich kann auf der einen Seite die Aufregung darüber, dass man Zitate autorisieren muss, ganz furchtbar nachvollziehen. Auf der anderen Seite.
Der hat wirklich Zitate auch verfälscht. Also das ist halt, ja.
Ja, aber von beiden Seiten im Zweifelsfall. Mhm. Ich habe allerdings auch schon das Gegenteil erlebt. Ich habe auch schon so, oh mein Gott, da hat diese Journalistin das Geschwurbel von dem wirklich so 1:1 abgeschrieben und nicht nochmal einen vernünftigen Text rausgemacht. Wie kann man sowas nur machen? Jetzt muss ich das ganze Interview umschreiben. Sind Sätze, die ich auch schon gehört habe. Also es ist mit diesem ganzen Zitate autorisieren ist ein vielschneidiges Schwert. Nicht mal ein zweischneidiges, sondern ein, ich glaube,
ein multiple
schneidiges, ein siebenschneidiges Schwert. Obwohl das technisch gar nicht geht.
1000-schneidiges,
ja, das ist genau. Jo. So.
Ja, dann haben wir ja praktisch alles durchgehechelt, ja.
Haben wir nicht, wir haben noch was zum Lichtmalen. Zum Beispiel das Dings hier mit dem Buch, mit dem Kultur als Software, dieses Dirk von Gehlen, Dirk von Gehlen,
hat DVG. Ja,
DVG hat, ich habe auch einen Teil davon finanziert, mal gucken, ob es auch irgendwas hat ein Buch gecrowdfundet mit 5000 Euro.
Ja, das habe ich auch mitgekriegt.
Und innerhalb kürzester Zeit kam das Geld zustande. Innerhalb von 5 Tagen. 5000 Euro, finde ich jetzt nicht so verkehrt.
Kann man machen.
Ich meine, manches MacBook kam schneller zusammen.
Nicht mal MacBooks kosten
5.000 Euro. Finde ich okay. 5.000 Euro, das muss, ich meine, da scheint er auch ein billiges Buch zu schreiben. Da scheint er nicht viel Zeit fürs Schreiben drauf zu gehen.
Und die Idee ist ja tatsächlich bei diesem Buch auch nicht, dass es so ein fertiges Buch ist, sondern dass es halt auch immer wieder Updates geben soll.
Man kann live beim Prozess dabei sein, wie man...
Erstens das und zweitens tatsächlich, dass auch das halt auch immer weiter geupdatet werden
soll. Ach so.
Also es soll halt, jetzt heißt ja glaube ich sogar irgendwie, wie heißt denn das nochmal?
Kulturelle Software.
Ja, egal. Ja, also soll halt so softwaremäßig halt auch entsprechend wie eine App sozusagen, wie du es dir so auf eine installierte App, soll die halt auch immer wieder Updates bekommen.
Genau. So, bin ich mal sehr gespannt drauf. Crowdfunding funktioniert, alles gut.
Jo, warte mal, das haben wir jetzt noch gar nicht hier mit...
Aber über E-Books hätte ich noch was zu sagen zu haben, aber das ist okay.
Ja, ich wollte eventuell eigentlich, also wir haben jetzt zwar irgendwie das Refugee Camp einmal komplett durchgesprochen. Was mich noch irgendwie bei dieser ganzen Sache bewegt hat, war, ich lebe schon seit langem immer auch ein bisschen mit einer gewissen Vorsicht, mich bei politischen Aktionen und politischen Aktivismus wirklich reinzubringen. Denn ich weiß, was mit mir passiert, wenn ich es tue. Und dieses Wissen darum muss mich zur Vorsicht gemahnen. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, was wir beim letzten Podcast besprochen haben, dieses Grenzen ziehen können. Ne? Also Grenzen ziehen können ist natürlich so. Dieses Refugee Camp ist eine wichtige Sache und ich finde sie nach wie vor sehr relevant und ich habe auch gar kein Problem damit, öffentlich dazu zu stehen. Aber natürlich gibt es tausend Dinge, die genauso relevant sind auf dieser Welt, für die man sich einsetzen kann und für die man sich auch eigentlich einsetzen sollte. Mhm. Und man hat sofort das Gefühl, wenn man sich für eine Sache einsetzt, dass man, fragt man sich, warum tut man das denn nicht für Sache XY oder Z oder wie auch immer.
Dass man die anderen Sachen, die man sich gerade nicht einsetzt, damit
diskreditiert,
niedriger priorisiert.
Genau. Und dieses Gefühl, das drückt sich dann tatsächlich sogar auch bei manchen Meinungsäußerungen anderer aus, von wegen so, hey, was kümmert ihr euch denn jetzt hier um die Refugees da, wo doch irgendwie
irgendwo... In Afrika
Kinder, genau, das übliche Totschlagargument. Und natürlich fühlt man sich dabei auch ein bisschen angreifbar. Man macht sich damit auch angreifbar, wenn man sich für eine Sache engagiert. Und wenn man sich für eine Sache engagiert, dann kann man nicht einfach irgendwie dann einfach so von hier auf jetzt sagen, interessiert mich das aber nicht mehr und dann ziehe ich mich aus dieser Sache zurück. Das fällt einem ja auch sehr, sehr schwer. Also sobald man irgendwie da drin ist, ist man drin und ist man auch gefangen und dann hat man eine gewisse, fühlt man eine gewisse Verantwortung, das auch weiter fortzusetzen. Das ist auch übrigens das Problem irgendwie von Oliver Höfinghoff und von Mareike Peter, die halt wirklich bis zur absoluten Erschöpfung dort irgendwie sich aufgeopfert haben, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht mehr gesund. Da sollten die wirklich definitiv halt Grenzen setzen, also wirklich Grenzen setzen für sich selbst, zu sagen, so weit lasse ich das Thema an mich ran, so weit engagiere ich mich und aber ich muss halt trotzdem noch mal irgendwo schlafen, ich muss irgendwann auch mal essen und ich muss irgendwann auch mal ausruhen.
Also das finde ich, muss ich sagen, ich finde, man kann ruhig mal sich ein, ich meine, es gibt, wie viele Leute klettern auf irgendeinen dämlichen Berg und verausgaben sich dafür sonst wie und machen sich da halb tot und sterben auch. Also ich meine, wie viele Leute sterben, weil sie, und so, um eine Grenzerfahrung zu haben. Und jetzt sind die beiden vielleicht nicht auf einen Berg geklettert, sondern haben ein Flüchtlingscamp über seine gesamte Verweildauer betreut und haben dafür gesorgt, dass es nicht aufgelöst wird. Was ich im Zweifelsfall, wo ich sagen muss,
das ist dann besser als ein Gipfel zu besteigen.
Das ist im Zweifel, das ist ihr Gipfel. Und das kann man, das ist jetzt, es gibt viele Leute, die sagen so, ja, ihr macht das ja, damit ihr euch besser fühlt. Ja, man macht das auch. Also ich fühle mich danach, nachdem ich das gemacht habe, habe ich mich auch besser gefühlt. Und bin abends nach Hause gekommen und habe so dieses Gefühl der Leere, was man sonst vielleicht manchmal, es ist so, wow, krass, das hatte heute, das war was Gutes. Wir haben was Gutes gemacht. Wir haben uns an was Gutem beteiligt. Das ist ein tolles Gefühl. Und das ist, geht mehr auf, macht mehr gute Dinge, weil dann habt ihr dieses Gefühl öfter. No. Ich verstehe nicht, was daran schlecht sein soll, sich gut zu fühlen, wenn man was, also so einen Vorwurf zu machen, so, hä, du machst nur was Gutes, damit du dich nachher gut fühlst. Ja, und? Also ich meine, was für einen Grund kann es geben, was Gutes zu tun als das? Das ist doch super.
Ja,
das
so man ist. Macht das ja nicht nur deswegen, sondern man macht das halt,
ja. Ja klar, man macht das aus vielen Gründen, aber wenn man sich dabei auch gut fühlt, ja, super. Ihr braucht euch nicht schlecht zu fühlen. Also du brauchst dich auch nicht schlecht zu fühlen, weil du dich jetzt nicht hier jeden Tag Hölle verausgabt hast, sondern es ist. Man macht so viel, wie man kann oder so viel, wie man bereit ist zu tun. Man muss nicht mehr machen. Man muss jetzt nicht auf. Man muss ja auch nicht.
Aber man fühlt ganz innerlich tatsächlich diese Notwendigkeit und auch
total.
Diese Pflicht plötzlich auf einmal, ne? Und dieses Pflichtgefühl, das einem dann übermannt, ich finde das tatsächlich für mich persönlich auch ein bisschen unangenehm. Also weil ich mich plötzlich dann auch von dieser Sache dann auch gefangen fühle und weil ich dann ich bin ja nun auch sowieso jemand, der nicht besonders gerne Verantwortung übernimmt, ne? Also das
ach, mit der Verantwortung habe ich es jetzt auch nicht so, aber ich finde...
Und das ist halt irgendwie, ja, aber ich, deswegen, ich meine, ich gehe sehr sparsam damit um, wo ich mich irgendwo engagiere. Natürlich, ich engagiere mich schon seit langem irgendwie in so netzpolitischen Themen und bin halt auch immer überall irgendwie am Start, wenn es irgendwie in Netzpolitikgeschichten geht, aber das war dann halt auch so mein Revier, so jetzt irgendwie daraus hinauszusteigen. Übrigens eine alte Forderung, ne? Also gerade was diesen Selektivismus angeht, irgendwie dieses... Ja, jetzt habt ihr die Netzsperren verhindert, ne? Aber tut doch mal was für die konkreten Probleme der real existierenden Menschen, so, ja, und nicht irgendwie euren virtuellen Kram. Übrigens eine ganz alte Forderung, die auch immer sozusagen an diese Netzszenen herangetragen wurde, die jetzt irgendwie so mehr oder weniger dort
zumindest in Teilen,
in Teilen auch erfüllt wurde, ja. Ja, aber ehrlich gesagt,
ich finde das ja, du hast ja auch mit Rauchen aufgehört. Ich habe ja damals so einen Nichtraucher. Über das Rauchen aufhören können wir mal reden irgendwann mal. Das müssen wir mal als Thema machen für so einen Zweier-Podcast.
Können wir auch mal machen,
ja. Weil haben wir ja beide hinter uns. Ich habe ja damals diesen Nichtraucher einen 5-Stunden-Kurs gemacht und ein Teil dieses Kurses war, oder ich weiß nicht, ob es das ein Teil des Kurses war, aber es ist eigentlich auch so bei jedem Nichtraucher-Ding ist so, es gibt viele Leute, die mit Rauchen nicht aufhören, weil sie Angst haben, dass sie irgendwann dann 2 Jahre später wieder anfangen zu rauchen und dann war es ja komplett für die Katz.
Das ist ja genau. Das ist halt so Selbstmord aus Angst vor dem Tod.
Ne? So ein bisschen. Und ja. Das ist natürlich, könnte man natürlich auch einfach sagen, okay, du hast 2 Jahre nicht geraucht, zwischendurch mal und dann hast du wieder geraucht. Das Weiterrauchen war nicht gut, aber die 2 Jahre waren super, weil du warst 2 Jahre lang Nichtraucher. Und genauso ist es doch.
Jetzt seit 4 Jahren Nichtraucher oder so.
Ich bin seit 2006 oder 2007. Ich weiß nicht. Also auf jeden Fall. Und
ja, du bist länger Nichtraucher.
Elzi, Betty. Aber das ist voll okay, weil du bist jetzt auch schon 4 Jahre. Und genauso kann man es auch mit solchen Sachen betrachten. Man hat jetzt mal seinen Arsch von der Couch hochgekriegt und hat da so ein bisschen was mitgeholfen. Und wenn man nicht mehr mithilft, ist das auch nicht schlimmer, als wenn man nie vorher. Also es ist okay. Man hat ein bisschen was gemacht und man hat jetzt nicht. Ich war jetzt auch nicht sonderlich viel Zeit da. Also eigentlich war ich da schon viel Zeit. Also aber nicht ansatzweise so viel Zeit wie Oliver und Mareike da waren und viele viele andere Leute und natürlich muss man auch mal ganz weit vorne sagen, die Flüchtlinge, die da die ganze Zeit über waren, die wirklich mit Abstand am längsten von uns allen da waren. Aber eine Minute da sein ist eine Minute und das ist okay. Das ist mehr als jemand, der keine Minute da war. Und jede weitere Minute ist eine Minute mehr. Und wenn man dann nach Hause geht und sagt, ich lege mich jetzt in die Badewanne und genieße und das hatte ich tatsächlich sehr stark, dieses Gefühl, wow, wie gut geht's mir eigentlich? Dann ist das okay. Was habe ich dann für eine andere Wahl? Das fand ich tatsächlich so. Auf Twitter ging so rum, das hat dann auch jemand retweetet, den ich eigentlich mag. Mal jetzt noch ganz kurz so ein Tweet so, ja Leute, gehen da mit ihren iPhones hin und mit ihren Jacken von was ist jetzt die Marke für hier mit den Tatzen, die
ja, ich weiß schon, was das
ist. Mit ihren Jack Wolfskin Jacken und protestieren für Flüchtlinge. Okay, sagen wir jetzt, darf man jetzt nur für Flüchtlinge protestieren, wenn man wenn man arm ist oder wenn man keine Jack Wolfskin Jacke hat oder kein iPhone hat, ist das so, tut mir leid, ich würde ja gerne mit demonstrieren, aber ich besitze ein iPhone. Oh ja, nein, dann kannst du natürlich nicht. Nee, man kann auch Dinge machen. Man muss, egal. Ja. Ach, alles.
Na gut. So Leute, ich muss jetzt zum Konzert. Ich muss jetzt die wundervollen, grandiosen Fraktus live sehen.
Genau.
Und die ihr jetzt sofort auch alle irgendwie auf YouTube googeln müsst und dann...
Nein, über den Affiliate-Link, den wir jetzt hier reinpacken, kaufen. Menschenskinder.
Das gibt's nicht zu kaufen, glaube ich. Geht in den Film, geht in den und so weiter. Und spendet für die Refugees. Die haben es wirklich verdient.
Und spendet für andere gute Sachen.
Und setzt euch für eine bessere Welt ein und für eine Welt der Bewegungsfreiheit und der Grenzen, der offenen Grenzen für Menschen.
Und jetzt singen wir noch ein wenig.
Via die Internationale.
Via Sophie. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.